Album des Monats, Januar 2025.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Metal Markus Metal Podcast und zu einer weiteren Ausgabe vom Album des Monats. Mittlerweile sind wir im Jahr 2025 angekommen und irgendwie habe ich mir so gedacht, wenn man jetzt die Folgenlisten so durchscrollt, steht da immer Album des Monats, Januar, Februar und so ohne Jahreszahl ist das irgendwie ein bisschen blöd, ne? Und darum ab sofort sagen wir halt mal das Jahr dazu, damit keine Verwirrung entsteht. Jetzt habe ich euch, glaube ich, trotzdem verwirrt, allein durch meine Ausführung. Wie dem auch sei, im Intro eben haben wir euch mal demonstriert, wie es klingt, wenn man eine Stimme 4 Halb- oder 2 Ganztöne runterpitcht. Das ist ein schöner Zirkelschluss zur letzten Folge mit Tristan Harders. Und ihr dürft jetzt mal raten, wessen Stimme ich da verfremdet habe. Ich selbst weiß es natürlich, ich habe wieder mal einen fantastischen Gast und ich nenne ihn ab sofort nur noch so. Hier ist der Mike!
Der Mike. Ich kann nur einen geben, wie den Highlander.
Wer wissen möchte, was das für ein Insider-Gag ist, der möge den Konzertbericht zu Warwolf, Gravedigger und Victory hören. Die Folge heißt leicht anders, weil die Reihenfolge war jetzt falsch, aber das ist egal. Da bekommt ihr die Erklärung, warum es der Mike ist.
Der.
Der Mike, genau.
Legen wir los.
Richtig. Und wir starten natürlich mit einer Frage, die nichts unbedingt mit Metal zu tun hat. Mike, was ist die letzte Fernsehserie, die du geschaut hast?
Oh, Fernsehserie oder generell Serie? Also Netflix, ja, Netflix, Amazon Prime und so weiter.
Ja, auch irgendwie Fernsehen. Die gut. Letzte Serie, okay.
Das muss ich echt überlegen. Ich komme gleich drauf zurück. Ich muss tatsächlich mal eben überlegen.
Okay. Also ich wüsste ad hoc, ich habe gestern mal wieder eine Folge von Big Bang Theory geguckt. Das wird mir spontan dazu einfallen. Und die letzte Serie, die ich tatsächlich zu Ende geguckt habe, also eine ganze Staffel, war Squid Game. Aber auch nur, weil alle mich immer genervt haben, du musst unbedingt mal Squid Game gucken. Und dann habe ich es geguckt und habe gedacht, okay, ich verstehe jetzt aber nicht, warum es so quasi totgehypt worden ist. Ich fand es solide, aber jetzt nicht so mega, wie alle tun.
Das geht mir genauso. Ich habe die erste Staffel zwar damals geguckt, auch so ein bisschen, weil alle gesagt haben, boah, musst du die angucken, ist super. Ich muss aber gestehen, dass ich viele Passagen im schnellen Vorlauf geguckt habe, weil mir dieses asiatische Overacting tatsächlich ganz oft eine Nummer drüber ist.
Ich weiß, ich fand den Einstieg in die Serie unglaublich schwierig, weil dieser Hauptcharakter ja in den ersten 5 bis 10 Minuten schon so mega unsympathisch und auch so ultra blöde rüberkommt, dass ich echt nur dachte, möchte ich mir jetzt wirklich 6, 7 oder 8 weitere Folgen mit dem Typen angucken? Ich meine, mir ist klar, das ist Absicht. Er soll ja genauso rüberkommen, damit man eben merkt, ne, wie er mit diesem ganzen Thema hinterher quasi über sich hinaus wächst. Aber trotzdem, also Respekt an die Leute, die das gescriptet haben. Es ist wirklich eine Meisterleistung, wie unsympathisch und unglaublich blöde diese Figur ganz zu Beginn rüberkommt.
Das ist wahr. Also wirklich richtig ätzend.
Ja, das trifft's richtig gut. Schlimmer geht's fast gar nicht mehr.
Ich weiß jetzt aber tatsächlich, welche Serie ich zuletzt geguckt habe. Und zwar bin ich wieder in The Expanse eingestiegen. Okay. Da habe ich irgendwie nach der 3. Staffel nicht mehr weitergeguckt. Warum auch immer, keine Ahnung, keine Zeit mehr. Ich weiß es nicht. Und da bin ich jetzt tatsächlich wieder eingestiegen.
Ja, und gut oder eher so? Naja, kann man machen.
Ganz hervorragend, aber man muss ein bisschen Zeit mitbringen und sich darauf einlassen, dass es halt wirklich ein, realistischer Science-Fiction ist. Also da gibt es keine Jedi, da gibt es keine Machtgeister, da gibt es keine allwissenden Außerirdischen mit spitzen Ohren oder sonstige Dinge, die man wirklich kennt, sondern die Raumschiffe rappeln, die Raumschiffe klappern, das Ganze hat irgendwo ja, einen realistischen Look and Feel und es ist halt weniger um große Raumschlachten und Helden, sondern tatsächlich eine sehr gut konstruierte Geschichte, die man aber auch aufmerksam verfolgen muss.
Also schon eine Empfehlung, wenn man ja, auf Sci-Fi
Fall.
Mag.
Wenn man Science-Fiction mag, auf jeden Fall. Definitiv. Und man darf sich von der ersten Staffel, die mehr eine Detektivgeschichte ist, sich nicht ganz täuschen lassen. Das geht hinten raus wirklich in einen ganz großen intergalaktischen Konflikt. Aber wie gesagt, man darf jetzt nicht die mega Star Wars Raumschlachten oder sowas erwarten. Die gibt's zwar auch, aber wie gesagt, auf einem realistischeren Level. Wenn man jetzt bei Fantasy und Science Fiction von realistisch sprechen kann, das ist immer so. Aber doch, lohnt sich auf jeden Fall.
Klingt doch sehr gut. Und damit haben wir sogar einen Zirkelschluss zu unserem Thema, denn um irgendwas Intergalaktisches geht es irgendwann im Laufe dieser Folge auch. Ziemlich weit hinten.
Ja, stimmt. Genau.
Aber wir werden dort ankommen und ja, ihr kennt das. Wir sind auf der Suche nach dem Album des Monats Januar 2025. Der Januar war auf jeden Fall etwas veröffentlichungsreicher als der Dezember des letzten Jahres. Und von daher haben Mike und ich uns das jetzt genauso vorgenommen wie beim letzten Mal. Wir quatschen uns in der alten Tradition dieser Folgen durch die Veröffentlichungsfreitage. Und also ich kann nur für mich sprechen. Ich wusste gestern Abend um 18 Uhr, als wir Richtung Grave Digger gefahren sind, noch nicht, was ich heute zum Album des Monats küren soll. Und ich glaube, ich entscheide mich heute dann ganz spontan im Zuge dieser Folge, was dann wirklich mein Album des Monats ist.
Mir geht's da tatsächlich ganz genauso, weil es wirklich stilistisch auch sehr verschiedene Alben sind, die mich alle irgendwo mehr oder weniger abgeholt haben oder auch nicht ganz abgeholt haben. Dazu sage ich aber später nochmal was.
Und Mike übertreibt nicht. Wir haben eine hohe Bandbreite. Wir starten irgendwie, wenn man es ganz basisch möchte, irgendwann mal mit dem traditionellen Heavy Metal, machen einen Ausflug über modernen Metal dabei auch, kommen bei melodischem Death Metal auch vorbei und Death Metal-artige Sachen mit Folk-Einflüssen haben wir genauso dabei. Also ist schon eine ziemliche Bandbreite. Und wenn ich sage, wir starten, damit meine ich nicht, dass das erste Album, das wir jetzt ansprechen, traditioneller Heavy Metal ist, sondern dass das so, hätte ich gesagt, die Ursuppe sein könnte in Bezug auf das, worüber wir reden. Und das ist so das, was wir so im Laufe der nächsten 1 bis 4 Stunden gedenken. Nein, natürlich nicht. Also wir haben uns einiges vorgenommen. 8 Alben, oder eigentlich sind es nur 7, glaube ich, über die wir jetzt reden möchten. Weil wir haben ja auch ein paar Wortmeldungen aus der Community und möchten natürlich nicht alles doppeln. Aber das Vorgehen ist das Traditionelle. Wir hangeln uns an den Veröffentlichungsfreitagen entlang und quatschen über die Alben. Ganz zum Schluss kürt dann jeder sein Album des Monats. Und der erste Veröffentlichungsfreitag, an dem ich bewusst etwas wahrgenommen habe, war dann der 10. Januar 2025. Und da ist ein Album erschienen von einer Band, die ich manchmal auch so etwas flapsig In Flames 2.0 nennen würde.
Ja, die Rede ist natürlich von den großartigen The Halo Effect, die aus ehemaligen In Flames-Mitgliedern bestehen, eigentlich nur aus ehemaligen In Flames-Mitgliedern bestehen, weil selbst der von Dark Tranquillity bekannte Sänger Michael Stanne.
Genau.
Ich hätte ihn jetzt fast Andreas genannt. Ich weiß nicht, was ich heute mit Vornamen habe. Selbst der war ja ganz in den Anfangstagen mal bei In Flames am Mikro.
Korrekt. Man könnte auch sagen, ehemalige Hammerfall-Mitglieder, weil sowohl er war mal Sänger bei Hammerfall und Jesper, wie heißt der, Strömblatt, war ja Gitarrist und er hat auf dem Debütalbum Schlagzeug gespielt von Hammerfall.
Und viele Songs mit komponiert, genau. Was für viele Leute auch heute noch der Grund ist zu sagen, dass die ersten beiden Hammerfall-Alben die besten sind.
Aber es geht ja nicht um Hammerfall, sondern um Halo Effect, die ihr zweites Album veröffentlicht haben. Es hört auf den Titel March of the Unheard. Es ist erschienen bei Nuclear Blast Records und witzigerweise steht hier hinten noch drauf Copyright 2024. Naja.
Weil das Album 2024 aufgenommen worden ist und die Veröffentlichung nur in den Januar 2025 geschoben wurde.
Ist oft so, hast du vollkommen recht. Also Sachen, die früh im Jahr erscheinen, haben oft noch das Copyright aus dem Vorjahr.
Ja, und tatsächlich war das Album ursprünglich mal für eine Veröffentlichung 2024 gedacht.
Okay, das hätte ich wiederum nicht gewusst.
Also das ist schon eine ganze Zeit lang sogar fertig. Aber weil ja auch eine neue Dark Tranquillity rausgekommen ist und man sich da und die Cemetery Skyline, wo Stanne ja auch singt, hat man gedacht, nicht ganz so viel.
Genau.
Den schieben wir ein bisschen.
Es sind 12 Tracks enthalten. Ich sage bewusst Tracks, weil nicht alles würde man traditionell als Song durchgehen lassen. Ich bin mir ziemlich sicher, ein Song ist ein kurzes Intermezzo und es gibt ein instrumentales Outro. Also 10 in Anführungsstrichen richtige Songs. Und ich bin an dieser Band relativ lange erstmal vorbeigegangen, weil sie für mich so unwahrscheinlich gehypt wurden direkt. Ne? So nach dem Motto, oh, die Retter der Nation so ungefähr, ne? Oder die Retter des melodischen Death Metal der guten alten Göteborger Schule. Ich habe mir das Album dann angehört und ich muss sagen, ich verstehe, warum es so gehypt wird, weil wenn man wie ich In Flames wirklich mit den Alben Horacle, Colony und was sonst noch kam, klar spätestens dann Clayman, kennen und lieben gelernt hat, ist das natürlich so völlig Musik, die dir ein riesiges Grinsen aufs Gesicht zaubert, weil du fühlst dich unweigerlich genau an diese drei Alben auf jeden Fall erinnert. Es ist vom Prinzip eine schnelle Variante von Iron Maiden mit brülligerem Gesang. Das war ja In Flames so in ihren Frühtagen auf jeden Fall. Und so fühlt es sich wirklich an. Was ich ein bisschen schade dabei finde, ist, dass man null halt merkt, dass da fast 30 Jahre zwischenliegen. Also es klingt produktionstechnisch natürlich besser, sofern man das so sagen kann. Ne? Aber ja, es ist irgendwie cool, aber irgendwie denke ich mir, ist in den 30 Jahren nichts weiter passiert. Ich weiß, es stimmt nicht zu 100%. Man macht auch ein, zwei Experimente, hat auch mal komplett ruhigen Gesang dabei. Aber ich hätte gesagt, sowas gab es auch schon auf dem Colony-Album von In Flames. Gab es schon derartige Experimente.
Das ist durchaus richtig. Das muss ich sagen, dass ich In Flames tatsächlich erst spät kennengelernt habe, nämlich mit Soundtrack to Your Escape.
Gut, da war ja schon die Groove-Metal-Phase quasi.
Genau, da waren sie schon moderner und ich deswegen zu den ersten Alben, ich kenne sie natürlich, aber nicht ganz so den Bezug habe. Ich war sowieso mehr der Fan von Dark Tranquillity schon immer.
Okay.
Ja, Halo Effect. Was diese Band anders macht als andere Melodic Death Metal Bands oder wie auch immer man diesen Stil beschreiben möchte, das kann ich gar nicht sagen. Also es gibt ja irgendwie, was weiß ich, Insomnium und eben In Flames und wie sie alle heißen, gibt ja gerade nicht wenig Bands aus diesem Spektrum, aber Halo Effect packen mich tatsächlich irgendwo an der Stelle, die keine andere Band schafft. Ob das einfach daran liegt, dass der brüllige Gesang von Michael Stanne wahrscheinlich der melodischste gebrüllte Gesang ist, den es auf dieser Welt gibt. Ich habe bei anderen Bands immer das Gefühl, wenn sie denn röhren, ist das ein Röhren um des Röhrens willen. Und das Einzige, was dann in der Phase des Songs Melodien von sich gibt, ist die Gitarre, die dann da mal so ein bisschen melodisch drunter spielt, um das Ganze nicht zu stumpf zu machen. Und bei The Halo Effect habe ich irgendwie das Gefühl, da sind selbst Melodien, wenn er richtig extrem growlt. Was der Mann da anders macht als andere, kann ich gar nicht beschreiben. Dazu kenne ich mich in dem Genre einfach auch zu wenig aus. Aber es ist einfach, was da zusammenkommt, ist für mich einfach gigantisch.
Also eine sehr schöne Einschätzung dazu. Ja, also man bekommt vom Prinzip In Flames 2.0, kann man glaube ich so stehen lassen, wenn man es auf die alte Phase runterbricht. Ein bisschen zugänglicher vielleicht, ein wenig melodischer, das stimmt sicherlich vom Gesang her. Und ja, das Album läuft, glaube ich, so um die 45 Minuten, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, also klassische LP-Länge. Und jeder, der eben so ältere In Flames mag, wird hier auf seine Kosten kommen. Der eine wird aus Prinzip meckern, weil er sagt, das ist nichts Neues. Also mich hat's überzeugt. Ich würde mir die Band auch live angucken, wenn sie irgendwo unterwegs sind. Ich würde mir, glaube ich, aber nicht unbedingt ein Ticket für eine Headliner-Show kaufen.
Ja gut, das liegt bei mir daran, dass ich mir generell kein Ticket für eine überwiegend Death Metal-lastige, egal wie melodisch der Death Metal jetzt ist, Show kaufen würde. Aber Halo Effect habe ich tatsächlich letztes Jahr auf dem Rock Harz gesehen und sie sind live einfach großartig. Also da kann man wirklich nicht meckern. Das ist ja, ich wundere mich manchmal selber, dass mir diese Musik gefällt, weil das ist ja eigentlich so gar nichts, was der alte Einhornkuschler sonst hört.
Einhornkuschler. Der Mike, der genau, Einhornkuschler.
Der Einhornkuschler, Mike. Und irgendwie habe ich mal so ganz abschätzig gesagt, das ist fast Death Metal Pop, was da passiert, weil das ist so voller eingängiger Melodien, voller eingängiger Gitarrenmelodien, voller eingängiger Gesangsmelodien. Da hat jeder Song einen vernünftigen Refrain und ja, das ist einfach Hammer. Und mal ganz ehrlich, wenn ich eine Frau wäre, würde ich mich in Michael Stanne verlieben. Ich finde den Typen geil.
Ist, dass du die Folge nicht deiner Frau vorspielen, ne?
Doch, das kannst du ruhig machen. Weil ich bin ja keine Frau.
Gut, sind wir mit dem Album schon mal durch. Hast du eine Songempfehlung? Ich habe eine. Meine wäre Our Channel to the Darkness.
Meine wäre tatsächlich die Single Detonate, weil das ist wirklich so für mich der, ja, der Death-Metal-Pop-Song schlechthin. Es ist wirklich Metal, es ist Death-Metal, das geht nach vorne, das knüppelt zwischendurch, aber es ist auch so ultra enorm eingängig. Ganz großes Tennis. Und wie man Streicher, Clean Vocals und doch recht brachialen Melodic Death Metal vermischt, das zeigt einem der Song Between Directions.
Und aus unserem mehr oder minder noch relativ nah an uns gelegenen Land, weil diese Band kommt ja aus Schweden, springen wir jetzt über den großen Teich rüber nach USA. Nicht unbedingt Ort, wo man im Moment sein möchte, aber darum soll es nicht gehen.
Ja, wenn die USA so großartig wären, warum hat irgendjemand USB erfunden?
Und der kam nicht von mir. Denn welches Album haben wir als nächstes auf unserer Agenda, das auch am 10. Januar erschienen ist?
Ja, das ist das, ich weiß gar nicht, wievielte Album mittlerweile von der Band, beziehungsweise dem Gitarristen Tremonti, nämlich Mark mit Vornamen.
Korrekt.
Man kennt ihn von Creed, man kennt ihn von Alter Bridge und daneben hat er halt auch noch sein Solo-Projekt, welches unter seinem Nachnamen firmiert. Das Album heißt The End Will Show Us How.
Genau, da sind 12 Tracks drauf und es ist erschienen bei Napalm Records.
Und hat ein potthässliches Cover.
Da kann man sich jetzt drüber streiten, vielleicht.
Wir kommen nachher noch zu einem anderen potthässlichen Cover, aber das ist was anderes.
Vielleicht gibt es auch irgendwie eine Sicht auf die aktuelle Lage in den USA wieder oder so. The End Will Show Us How klingt ja schon sehr düster und deprimierend. Was erwartet einen hier? Ja, wer den guten Mr. Tremonti kennt, egal ob jetzt von Alter Bridge oder von seinen anderen Solo-Alben, wobei Solo-Album klingt immer so ein bisschen komisch, wenn man noch eine ganze Band dabei hat, der dürfte wissen, was einen hier erwartet. Ich muss sagen, ja, das ist, hätte ich gesagt, moderner oder Alternative Metal, ne, im weitesten Sinne hätte ich jetzt gesagt, wenn man überhaupt Metal wirklich sagen möchte, weil da werden bestimmt schon Leute wieder sagen, oh, das ist kein Metal.
Ja, da würde ich schon sagen Metal, weil was der gute Mark dazwischen durch auf seiner Gitarre zaubert, ist definitiv mehr als das, was andere Alternative Rock Bands aus den 90ern, 2000ern so auf ihren Gitarren machen. Das ist tatsächlich vernünftiges Lead-Gitarrenspiel, vernünftige Riffs und nicht teilweise nur so ein Geschrammel, wo man sich fragt, habt ihr das eigentlich mal gelernt oder sucht ihr nur irgendwelche Stellen um ein Griffbrett, wo ihr draufdrücken könnt? Also er spielt das schon wirklich ganz vernünftig, das ist schon wirklich toll, hat Hand und Fuß. Und was habe ich gestern im Auto zu Markus so schön gesagt? Es ist überhaupt nicht meine Musik, aber es ist klasse produziert, es ist gut gemacht. Und wenn ich in diesem Jahr ein melodisches Metal, Modern Metal Album hören müsste, dann wäre es dieses.
Und das Jahr hat gerade mal angefangen.
Genau. Also in der Sparte, in der er sich da bewegt, ist das, glaube ich, schon ziemlich high-end und sehr, sehr geil.
Wobei ich mich immer so ein bisschen schwer tue, ist, ich verstehe nicht so ganz, auf welcher Grundlage er jetzt die Entscheidungen trifft. Was ist denn jetzt ein Tremonti-Song und was ist ein Alter Bridge-Song? Weil seine Art und Weise zu komponieren, die kann er ja nicht ablegen. Und auf diesem Album, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, singt er da ja auch dann. Und stellenweise sind diese Gesangsmelodien so nah an Melodien, wie sie von Miles Kennedy auch gesungen werden, wo du so denkst, okay, und wenn Miles Kennedy das jetzt singen würde, wäre es noch eine minimale Stufe geiler. Darum verstehe ich noch nicht so ganz, wo er jetzt den Unterschied macht, weil ich finde schon, dass dieses Album eine sehr große Nähe auch zum letzten Alter Bridge Album aufweist.
Da kann ich nicht viel zu sagen, weil das Alter Bridge Album habe ich tatsächlich einmal in meinem Leben gehört und ja, da merkt man, wie groß meine Motivation ist, derartige Musik noch häufiger zu hören. Es ist einfach nicht mein Cup of Tea.
Faire Antwort. Mir hat's sehr gut gefallen. Auch wenn ich normalerweise diese Art von Musik nicht unbedingt hören würde, was mich halt catcht, ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Du hörst, da ist jemand, der kann das wirklich. Also der spielt Sachen, da hörst du auch, selbst wenn du nicht viel Ahnung von Gitarre spielen hast, dass da jemand am Werk ist, der wirklich weiß, was er tut. Und der auch sehr gut in der Lage ist, verschiedene Sounds oder Stimmungen zu erzeugen. Da sind auch Sachen drauf, die stellenweise fast schon so Tool-artige Vibes haben, wie ich finde. Und das ist jetzt ja nicht unbedingt so Easy-Listening-Zeug, aber genauso sind dann da auch sehr poppige Nummern drauf, die mich stellenweise sogar an Billy Talent erinnert haben. Vielleicht ist es auch umgekehrt, dass Billy Talent einen an das erinnert, aber auf jeden Fall, es ist sehr gefällig, also es geht gut ins Ohr, aber man kann auf jeden Fall festhalten, es hat Hand und Fuß und es ist sehr professionell von vorne bis hinten gemacht.
Ja, mit einer sehr druckvollen Produktion. Ich weiß gar nicht, wer hat das Ding produziert? Tremonti selbst oder?
Gehe ich fast von aus. Aber wird hier irgendwo auch drinstehen.
Wir haben physikalische Tonträger zur Hand.
Hier steht Produced and Mixed by Michael Basquet. Also er hat es nicht selbst gemacht.
Okay, auf jeden Fall hat dieser Michael Basquet dann einen tollen Job gemacht, weil das Album klingt wirklich ziemlich gut.
Und selbst in Streaming-Varianten. Es gibt ja Alben, die klingen auf Streaming-Varianten oftmals komisch und wenn man dann die echte CD mal anhört, denkt man, wow, hat ja doch einen guten Sound.
Ja, weil darum gibt es ja auch mittlerweile grundsätzlich verschiedene Mixe.
Richtig.
Also wer meint, dass ein Album einmal gemixt wird und dann irgendwie auf die Streaming-Plattform hochgeladen wird und das gleiche auch auf CD und auf Vinyl gepresst wird, das ist tatsächlich nicht so, das macht einen himmelweiten Unterschied.
Genau. Hast du eine Songempfehlung von dem Album oder sagst du nee?
Nein, habe ich tatsächlich nicht.
Ich möchte an dieser Stelle dann den Opener einfach mal in den Ring schmeißen, um mal wieder meinem angeblich nachgesagten Verhalten nachzukommen, Titeltrack oder Opener. Hier nehme ich dann den Opener mit dem fantastischen Titel The Mother, The Earth and I. Und ich behaupte, da kann man dann auch dieses stellenweise an Tool erinnernde Riffing im Song hören. Meine Empfehlung also.
Was ein Grund sein könnte, warum, also wenn da wirklich Tool drin ist, Tool verstehe ich nicht, da bin ich zu blöd für. Also vielleicht liegt es auch daran, dass der Tremonti mir nicht ganz so reinläuft.
Aber immerhin kannst du akzeptieren oder honorieren, dass es gut gemacht ist und dass man hört, dass er Ahnung hat von dem, was er tut. Da würde es ja genug Leute geben, die sagen, es gefällt mir nicht, es ist scheiße.
Nee, das mache ich sehr, sehr selten.
Sollte man auch nicht, weil wenn es wirklich scheiße wäre, würde es, glaube ich, keiner auf ein Album pressen und dafür auch Geld ausgeben.
Ja, As I Lay Dying hat auch irgendjemand auf CD gepresst, aber das ist wieder was anderes. Also
ja, Moment, da ging es ja eher um
ja, da ging es eher um die Person als um genau. Das, was im Endeffekt musikalisch auf dem Album ist, das stimmt.
Das war schon alles, was wir für den 10. Januar auf unserer Liste hatten und damit sind wir beim 17. Januar angekommen und hier haben wir ein Album, das für jemand, der zuhört, ganz klar sein Album des Monats ist, nämlich für Anne oder Now Spring is in the Air. Und wir verraten an dieser Stelle schon mal, welche Band und welches Album das ist. Die Band hört auf den Namen, also mehr Klischee geht nicht, Dragon Knight. Und Mike, wie heißt das Album?
Legions. Und was ist auf dem Cover? Ein Dragon und ein Knight.
Perfekt, oder?
Wunderbar.
Wobei der Drache, das muss man ja schon sagen, der guckt schon so nicht wirklich böse, ne? Das ist schon so ein bisschen so cartoonmäßig, ne? So.
Ja.
Hat so ein bisschen was hier von, wie heißt der Film? Dragonheart?
Stimmt.
Aber lange Rede, kurzer Sinn. Hören wir uns mal an, was die gute Anne zu diesem Album zu sagen hat. Und dann geben Mike und ich danach auch noch unsere Meinung dazu zum Besten. Aber jetzt mal Bühne frei für Anne.
Hallo zusammen, hier ist Anne oder Now Spring is in the Air. Ja, ein neues Jahr, ein neues Album des Monats. Ich wurde im Januar ziemlich überrascht von dem Album Legions der neu gegründeten Formation Dragon Knight. Das ist am 17. Januar via Scarlet Records rausgekommen. Und ich habe im Vorfeld schon mitgekriegt auf Insta, dass da irgendwas kommen soll, so am Rande. Eine neue Band, aber als ich dann den Namen gesehen habe, Dragon Knight, wollte ich das schon gar nicht mehr mögen. Ich fand es direkt lächerlich und dachte schon, ja, es könnte vielleicht auch AI sein oder sowas. Dann wurde es mir am Release-Tag von Spotify vorgeschlagen und ich habe dann doch ganz vorsichtig mal reingeskippt, mit dem Finger immer ganz nah schon auf weg, schnell weg zum nächsten Podcast. Aber letztendlich hat es mich dann doch sogar mehr gefesselt als die Avantasia-Single, die am selben Tag rauskam. Ja, eigentlich spricht für mich alles dagegen mal wieder. Das ist, ja, man weiß es gar nicht, ist es eine richtige Band, ist es eine Art Projekt? Die Identität der Leute wird nicht verraten, es wird irgendwie mit erfundenen Charakternamen gearbeitet, alle sind irgendwelche Lords, nur der Sänger ist bekannt, das ist Mikael Salo. Ja, man weiß, dass sie aus Finnland kommen, okay. Aber dann schaut man sich so das Bandfoto an, alle tragen so die gleichen Gruselmasken und schwarze Kapuzen und ach, bei sowas denke ich immer auch, nö, muss das sein. Und dann, ja, dieser Bandname mit Drachen, warum? Wenn ich auf Metal Archives gucke, es gibt 149 Einträge zu Bands mit Dragon im Namen. Warum braucht man eine weitere? Dann natürlich wieder ein Cover mit Drachen und Ritter. Klar, gut, Konzept ist klar. Die Texte, wer hätte es gedacht? Es geht um Abenteuer und Krieger, man ist heldenhaft, man steht gemeinsam für die Sache ein, man zieht in die Schlacht, man besiegt den Feind. Juhu! Ja, und die Songtitel, die sind leider auch echt generisch und die Lyrics gar nicht mal so gut. Aber, so, jetzt. Genug gelästert. Es ist, finde ich, soweit ich es beurteilen kann, für ein Debütalbum echt sehr professionell gemacht. Es sind natürlich musikalisch jetzt auch keine ganz neuen Gefilde, klar, aber das hat irgendwie alles Sinn und Zweck. Ich langweile mich keine Sekunde. Es hat total viel Energie, finde ich. Es lebt natürlich sehr von dem Bombast, der da drin ist. Und was mich immer kriegt, es hat ganz, ganz oberherrliche Harmonien. Auch mit viel Liebe zum Detail. Vocalmäßig wird da eine breite Range abgedeckt. Dann gibt es hier und da mal eine Chromatik oder mal eine unerwartete Wendung oder irgendein Extra im Refrain. Da kann man eigentlich immer was entdecken. Und sowas finde ich toll. Das macht mir gute Laune. Da singe ich dann auf dem Fahrrad mit, da habe ich einfach Spaß und darum geht es ja letztendlich. Ja, vom Stil her, wir sprechen hier natürlich ganz klar von Fantasy Power Metal. Es ist grundsätzlich sehr symphonisch. Referenzen wären für mich Twilight Force, Fellowship vielleicht auch oder Gloryhammer, beziehungsweise dann kann man auch gleich das Original sagen, Rhapsody. Da findet man auch ganz eindeutige 1:1 Anleihen, das ist ganz lustig. Wir haben ein typisch cinematisches Intro, das ist ein bisschen lang, aber sehr schön. Man sieht so die Fantasy-Welten vor sich, wie man sich das so vorstellt. Und diese orchestralen Elemente, die tragen eben immer weiter durchs Album, die ziehen sich bis zum Ende durch. Auch wenn die einzelnen Tracks an sich dann doch unterschiedlich sind. Also da gibt es den Stampfer, da gibt es den Power Metal Speed Track, da gibt es die Folkballade. Zwischendurch meine ich auch mal so Dynasty-artige Beats entdeckt zu haben. Aber durch diese Orchestrierung wirkt das eben irgendwie alles wie aus einem Guss. Also für mich ist das eine ganz runde Sache. Ja, letztendlich wird das jetzt vermutlich nicht meine total herausstechende super-duper Lieblingsband. Und ich verstehe auch jeden, dem das zu wenig eigenständig ist oder der sagt, ja, dann höre ich doch eine der 148 anderen Dragon-Bands. Aber wenn man eigentlich denkt, der Januar wird nicht viel zu bieten haben und dann kommt sowas um die Ecke, dann kann man sich doch nicht beschweren, finde ich. Ich habe auf jeden Fall ein paar Tracks in meine Playlist aufgenommen und bin mal gespannt, ob und wie es mit Dragon Knight irgendwann vielleicht weitergeht. Meine Songempfehlung ist tatsächlich dann der Longtrack Return to Atlantis. Wenn ihr den schafft, dann schafft ihr auch das ganze Album. Hört mal rein, ich finde, es hat's verdient. So, dann wünsche ich euch allen schon mal einen fantastischen Februar. Macht's gut, bis bald.
Ja, vielen Dank an Anne für ihre Einschätzung dazu. Ich hätte gesagt, wir fassen uns kurz. Mike, was meinst du zu diesem Album? Ist ja eine komplett neue Band, Baukasten-Gimmick-Band oder doch was anderes?
Ja, wenn man das so genau wüsste. Also man hat Pseudonyme, man weiß nicht, wer hinter den einzelnen Musikern wirklich steckt. Nur der Sänger ist bekannt. Der war mal neben vielen anderen Bands bei einer Band namens Metal De Facto, die ich aber de facto auch nur dem Namen nach kenne.
Ich kenne sie wirklich, aber ich könnte ja gerade keinen Song nennen.
Der gute Mann heißt Michael Salo oder Michael Salo, keine Ahnung, muss ich gestehen. Aber er ist ein toller Sänger, wo ich mich frage, warum kenne ich den nicht, wenn der so gut singen kann. Was mir an dem Album halt gefällt, ist, dass er eben sehr variabel singt. Also nicht nur Power Metal-mäßig höhere Höhen, sondern eben auch ja, innerhalb eines Songs mit seiner Stimme sehr angenehm variiert und generell eine sehr, sehr angenehme Gesangsstimme hat. Das Album selber klingt ein bisschen wie eine Best-of oder wie ein Szene-Sampler, aber mit ausschließlich neuen Songs.
Das ist quasi die perfekte Zusammenführung von dem, was ich dazu gedacht habe. Also es ist wirklich nicht so, dass man meint, diese Band, ob es jetzt wirklich eine Band ist, lassen wir mal dahingestellt, hat eine Formel und zieht die eiskalt durch. Sie variieren sehr viel. Man hat Songs, die klingen wirklich ein bisschen wie Running Wild. Dann hast du Songs, die klingen dann nach 80er Jahre eher Hair Metal fast schon so angepoppt, wenn man ja, wenn es dieses Wort gibt, klingen die. Du hast aber auch eher balladeske Töne. Du hast auch einen eher längeren Song zum Ende hin. Also
man hat diese Stratovarius-typischen Spinett-Keyboards zwischendurch. Man hat ein bisschen Rhapsody zwischendurch. Man hört ein bisschen Melodic Metal, mal Heavy Metal, ein Running Wild Song, der dann auch noch Pirates, Bloody Pirates heißt.
Und allein dafür eine Erwähnung verdient.
Was war zuerst da? Die Musik oder der Titel? Also wir haben uns das gestern wirklich gefragt, wie kommt man da drauf? Das hat man dann irgendwie so ein galoppierendes Riff und einer sagt, hey, das klingt wie Running Wild, lass uns einen Text über Piraten schreiben. Oder, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist der Song wirklich total gut.
Ja, Mehr möchten wir dann auch gar nicht mehr dazu ausführen, da Anne uns ja schon 4 Minuten beglückt hat. Nee, beglückt klingt jetzt auch gemeint, so ist das gar nicht gemeint, aber auf jeden Fall 4 Minuten lang uns ihre Meinung kundgetan hat dazu. Darum fassen wir uns kurz und fragen uns, haben wir noch eine Songempfehlung? Meine ist relativ weit hinten auf dem Album und hört auf den Titel Sword of the Northern Lights.
Gut, den habe ich auch, aber da ich mir immer 2 Songs aufschreibe, für den Fall, dass Markus den gleichen nimmt wie ich, habe ich dann noch Defenders of Dragons oder die Ballade Astarte Rise, die wirklich traumschön geworden ist, ohne eine Klischeeballade zu sein. Und zu der Band möchte ich noch sagen, auch wenn da eine Menge Zuckerguss bei ist, es ist keine Happy Hippo Metal Band, lieber
Nein.
Markus.
Das würde ich auch nicht behaupten. Das habe ich auch in keiner Sekunde hier gesagt.
Aber ich wollte es mal sagen. Das Wort Happy Hippo Metal muss ich jetzt auch in jeder Folge unterbringen.
Das ist definitiv kein Happy Hippo Metal. Dafür ist es stellenweise, hätte ich gesagt, auch zu pseudoböse, ne, manchmal.
Ja.
Kann man, glaube ich, ganz gut so stehen lassen.
Ein Bekannter von mir würde sagen, so richtig hart ist das nicht, aber es ist jetzt auch nicht, dass man sagen könnte, das ist kein Heavy Metal.
Ja. So.
Nächstes Album.
Genau.
Denn das ist richtiger Heavy Metal.
Ja, das ist zumindest so, Manowar würden wahrscheinlich sagen, true as fuck oder so, ne? Oder true as true oder keine Ahnung. Welche Band könnte es sein? Sie kommt aus Deutschland, sie ist in diesem Jahr auf 45 Jahre Tour. Und ihr Sänger ist so eines der deutschen Urgesteine der Heavy-Metal-Szene. Es geht um Grave Digger mit dem neuen Album Bone Collector. Also Spark, nicht Bong. Ne? Auch wenn jetzt legal ist, keine Bone Collector.
Nein. Nein. Auch hier nochmal der Gag. Kein Album, kein Konzeptalbum über Peavey von Rage.
Genau. Aber das wievielte Grave Digger Album es ist, könnte ich an dieser Stelle überhaupt nicht sagen. Ich habe es jetzt auch nicht vorbereitet, aber um die 20 müssen es schon sein. Kann man, glaube ich, ohne Probleme sagen in 45 Jahren. Ja, es ist erschienen auf, es ist eine gute Sache. Eigentlich waren sie ja bei Raw, also Rock of Angels Records. Die gehören jetzt ja aber zu Reigning Phoenix Music. Und darum ist das jetzt irgendwie Raw RPM, also Raw Reigning Phoenix Music. Ganz komische Konstellation, weil man verwendet noch eine ja, Abwandlung des alten Raw-Logos, also diese Flügelchen, ne, die Rock of Angels Records ja immer hatte. Und ja, also komische Sache auf jeden Fall.
Da habe ich mich auch sehr drüber gewundert, aber wir gucken, wie weit dieses Label-Fusionieren noch geht. Diese Flügelchen sind allerdings nicht die gleichen Flügelchen, die auf dem Cover hinter dem Schädel hervorlugen. Über dieses Cover, ja, wir waren vorhin bei merkwürdigen Covern. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Cover komplett mies aussieht oder so, aber ja, wer darüber was hören oder lesen will, da gibt es im Internet genug Diskussionen drüber, warum man da KI als Basis verwendet hat. Und wie sagte der liebe Chris so schön, wenn alle die sich darüber aufregen, eine LP oder CD kaufen würden, könnte ich auch wieder Andreas Marschall engagieren.
Also mein Geld hat er ja bekommen, von daher engagiert er ihn hoffentlich.
Meins
das,
auch.
Das Lustige ist ja, dass dieses ganze Gerede darüber ja nur hochgekommen ist, weil Chris Boltendahl ja ganz frei von der Seele weg gesagt hat, dieses Cover-Artwork ist von ihm unter Zuhilfenahme von KI. Also es ist ja nicht so, dass jemand das Bild gesehen hätte und gesagt hätte, da ist bestimmt KI benutzt worden, sondern er hat es ja selbst kommuniziert.
Eben.
Und von daher finde ich es schon ein bisschen witzig, dass man sich da jetzt so drauf stürzt, weil man könnte sich ja fragen, bei wie vielen Covern ist das so und es verrät dir keiner. Also, naja. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. 11 Songs sind auf dem Album drauf. Es gab vorab 3 Singles. Spoiler, die haben sie auch auf der Tour gespielt. Könnt ihr hören, wenn ihr euch den Konzertbericht anhört, den Mike und ich zum Grave Digger Konzert gemacht haben. Und ja, es ist ein Album, wo Grave Digger erstmal ihren neuen Gitarristen Tobias Kersting vorstellen, der, ein Schelm, der hier was Böses denkt, vorher bei Chris Boltendahl Steelhammer gespielt hat und davor bei Orden Ogan. Und es ist mal wieder ein Album, wo Grave Digger sagen, wir gehen back to the roots. Ich weiß gar nicht, wie oft sie das schon gemacht haben. Aber hier ist es de facto so, es sind keine Keyboards auf diesem Album drauf, keine Orchestrierung. Es ist wirklich ein sehr basisches Album. Produziert hat es Chris Boltendahl, wenn ich mich nicht völlig irre, auch wieder selbst.
Ja.
Und da hat er wirklich einen guten Job gemacht, das muss ich ganz klar sagen. Bei seinen ersten Produktionen, die er für Grave Digger gemacht hat, habe ich ein paar Mal gedacht, klingt jetzt noch nicht so geil, aber Bone Collector hat einen, wie ich finde, sehr geilen, sehr basischen und auch sehr schön natürlichen Sound, wo vor allen Dingen der Bass nicht so diesen typischen angezerrten Sound hat, den man heute im Metal ja gerne verwendet, sondern wirklich einen vollen, einen warmen Bass-Sound. Jetzt könnte man dazu sagen, wenn man böse wäre, Jens Becker ist sowieso der, wie soll man das sagen, ungefordertste Musiker wahrscheinlich bei Gravedigger, weil das, was er kann, kann sich jeder, glaube ich, so angucken, der mal ältere Running Wild Live-Aufnahmen sich so anguckt, wo Jens Becker ja auch mal Bass-Solo-Einlagen spielen darf. Also ich glaube, er ist bei Gravedigger sehr unterfordert, aber auf dem Album darf er mal wieder ein bisschen mehr sich austoben, wie ich finde. Und das fand ich erstmal sehr schön und absolut erwähnenswert.
Genau, man hört darauf einige sehr coole Bassmelodien. Ja, Bass kann Melodien spielen und da hört man es tatsächlich.
Absolut.
Und dafür, dass da wirklich, ja, auch wenn Tobias soliert, hört man nicht unbedingt immer eine zweite Gitarre, die dahinter liegt. Und live haben die Songs auch wunderbar funktioniert. Also für mich tatsächlich ein Album, das mich tiefer in den Gravedigger-Kosmos gezogen hat, als ich jemals vorher war.
Boah, das ist aber schon echt ein Kompliment dann.
Ja, weil selbst die Mittelalter-Trilogie ist damals ja nicht spurlos an mir vorübergegangen, das wäre jetzt fies zu sagen, aber ja, das hat mich damals nicht so gecatcht, aufgrund von, keine Ahnung, dem Gesang von Chris. Ich weiß es nicht, irgendwo, vielleicht war ich da auch nicht in der richtigen Stimmung für diese Art von Metal, aber Gravedigger waren immer so eher so eine Band der zweiten Reihe für mich. Und mit dem Album sind sie doch ein bisschen in den Vordergrund gerückt.
Das ist doch sehr schön.
Und es macht Spaß, so eine Diskografie von hinten dann nochmal, ja, nicht komplett neu zu entdecken, das wäre falsch. Also stehen einige Gravedigger-Alben in meiner Sammlung, auch vor diesem Album schon, aber sich dann doch nochmal intensiver mit einigen Werken auseinanderzusetzen und einige, gerade ältere Sachen, tatsächlich nochmal komplett neu zu entdecken, ist eine coole Sache und kommt im Alter von, ja, 52 Jahren mit über 35 Jahren Musik hören nicht mehr so oft vor.
Kann ich voll und ganz nachempfinden. Was ich noch erwähnen möchte, ist, das Album ist auch, was man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann, in sich doch sehr abwechslungsreich. Also es mag ja sehr viele Leute geben, die sagen, ja, Gravedigger, hier, komm, da wird auf der Gitarre rumgerifft, dann brüllt da einer drüber, dann wird ein bisschen soliert und dann ist der Song noch 4 Minuten vorbei. Kann man jetzt so sehen, aber auch in diesem doch relativ eng gesteckten Faden kann man noch sehr viel variieren, weil ich bin mir ziemlich sicher, Gravedigger kriegen hier folgendes Kunststück hin. Der Song The Rich, The Poor, The Dying ist schon vom Riffing her sehr hart und fast schon, naja, modern, würde ich sagen, im Kosmos eines Gravedigger-Albums. Aber er steht trotzdem auf dem gleichen Album, auf dem dann auch The Devil's Serenade kommt, was, wenn du mich fragst, so 80er-Jahre-Poser-Rock sein könnte. Natürlich kombiniert mit Chris Bolton da als röhriger Stimme, aber es ist ein völlig anderer Vibe. Und genauso packst du dann dazu sowas wie Mirror of Hate, der so ein bisschen doomig fast schon anfängt, und auch den Abschlusssong Whispers of the Damned, der ja so, ja, vielleicht eine Halbballade ist. Also, wenn man sagen würde, Gravedigger klingt doch immer gleich, würde ich ganz klar sagen, nee, Leute, auf diesem Album ist das keineswegs so. Wenn man richtig hinhört, kann man da auch sogar verdammt viel Melodie in den Gesangsmelodien erkennen. Das war jetzt ein komischer Satz, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja, und das ist tatsächlich so. Also, es gibt sogar in The Rich, The Poor, The Dying eine kleine Dire Straits-Referenz, nämlich mit der nächsten Zeile von dem Refrain Money for Nothing and Death for Free. Worüber ich ganz herzlich lachen musste, als ich das erste Mal gehört habe und habe mir echt gedacht, hat er das wirklich von den Dire Straits geklaut? Ja, hat er. Hat er ganz bewusst gemacht. Und auch wer bei Gravedigger immer sagt, die Texte, wenn sie nicht gerade irgendwas Historisches abhandeln, behandeln nur irgendeinen Schwachsinn. Nein, das stimmt nicht so. Selbst ein Song wie Killing is My Business hat einen ernsten Hintergrund, auch wenn man das dem Text, wenn man ihn nur einfach so...
Killing is My Business war von Megadeth.
Stimmt.
Aber macht ja nichts.
Genau. Geht's halt eben um einen Mafia-Killer und der eben ja ein ganz normales Leben geführt hat, bis auf das er eben Leute umgebracht hat beruflich. Und der Abschlusssong ist eben ein Song über den KZ-Kommandanten von Auschwitz, der neben dem Lager mit seiner Familie gewohnt hat und da halt auch ein ganz normales Leben geführt hat und seinen Kindern aus Grimms Märchen vorgelesen hat, wenn er sie ins Bett gebracht hat, während nebenan jeden Tag Hunderttausende von Leuten gestorben sind.
Und selbst wenn jemand jetzt sagt, Texte sind scheiße, Das sind meistens auch Leute, die Manowar trotzdem geil finden. Also insofern. Ja. Töten mit Kraft, stirb, stirb, sage ich nur. Shitstorm incoming. Sorry, der musste einfach sein. Also immer, wenn mir jemand was von blöden Texten erzählt, muss ich an diesen Song und an diesen Refrain denken. Töte mit Kraft, stirb, stirb. Das wollten wir als Zitat ans Ende noch packen. Es ist großartig.
Super. Ich stelle mir das jetzt gerade von Hartmut Engler gesungen vor, aber da sind wir, haben wir unseren Pur-Referenz auch wieder eingebaut.
Haben wir es wieder geschafft, die Quote natürlich. Für Pur ist auch erfüllt. Natürlich, natürlich. Pur gehört immer dazu, pure Leidenschaft. Pure Leidenschaft ist sicherlich auch etwas, was beim nächsten Album wäre, doch bevor wir da hinkommen, müssten wir nochmal unsere Songempfehlung vom Grave Digger Album auspacken und hier bin ich sehr gespannt, was du uns mitbringst.
Ja, The Rich, The Poor, The Dying, alternativ die Singles Kingdom of Skulls und Devil's Serenade. Wobei bei Devil's Serenade hört man, dass Chris zwar an seinem TH gearbeitet hat, aber da, ja. Aber es ist ein toller Song.
Da ich auch Devil's Serenade genommen hätte, haben wir jetzt also zwei Vorschläge für die Podcast-Playlist. Und das ist doch wunderbar. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, welcher Deutsche kann denn ein TH wirklich gut aussprechen?
Keiner, das hört man ja bei uns.
Ja.
Von daher.
Damit haben wir also zwei Songempfehlungen vom Grave Digger Album, vom Bone Collector und können weiter zu etwas, wo es sicherlich auch, ja, was habe ich vorhin gesagt? Leidenschaft und Co., wo es darum in irgendeiner Form geht. Wir haben eine Band hier am Start, die ihr zweites Album veröffentlicht hat. Auch am 17. ist es erschienen. Es ist veröffentlicht über das Label, das ich nie richtig ausspreche, Metalapolis. Oder heißt das Metalapolis? Ich weiß es nicht. Die Band, ja, wie spricht man diese Band aus? Ich würde denken, Rigorius soll das heißen.
Das würde ich genauso aussprechen, ja.
Und das Album hört auf den Titel Kingdom Unfold. Und wenn man jetzt nur sich dieses Cover-Artwork anguckt, den Namen des Albums und auch den Namen der Band, könnte man ja denken, oh, ist das jetzt auch wieder so Klischee, Einhörner, Metal mit hohem Gesang? Und darauf ist ganz klar die Antwort, nein.
Nein. Aber es hat mit dem Album, was wir gerade besprochen haben, eins gemeinsam. Es ist nämlich auch wieder produziert worden von dem guten Chris Boltendahl.
Ja, der macht ja da gerade sein, wie heißt es, Graveyard Studio, ne? In Köln, glaube ich.
Genau.
Da wird er ja sehr umtriebig in den letzten Jahren.
Genau, und da hat er einen guten Job gemacht. Das Album klingt fantastisch. Aber wie klingt das Ganze jetzt?
Das ist eine sehr spannende Frage. Erstmal,
also, es ist Heavy Metal.
Das kann man sagen. Es klingt aber auf jeden Fall völlig anders als das Grave Digger Album und auch als das Album, zu dem wir nachher noch kommen.
Richtig.
Was also heißt, Chris Boltendahl hat nicht irgendwie ein Preset bei sich im Studio nach dem Motto, so klingt immer das Schlagzeug, da ist der Gitarrenamp, ne, und so. Das ist definitiv nicht so. Und auch musikalisch ist das Ganze hier null mit Grave Digger zu vergleichen. Das Ganze ist sehr melodisch auf jeden Fall. Es lebt sehr viel von Gitarrenmelodien, die, wie ich finde, stellenweise noch nicht mal besonders komplex sind, aber die super im Ohr hängen bleiben. Und meistens ist es ja auch so, ne? Das, was im Ohr hängen bleibt, ist ja nicht unbedingt die filigrane Solo-Einlage von John Petrucci von Dream Theater. Die bleibt ja eher im Ohr hängen, weil man denkt, wie viele Töne kann man denn in der kurzen Zeit eigentlich spielen? Hier ist es wirklich sehr schöne Melodieführung und ein für Metal oder auch für Power Metal, wo man sich vielleicht drauf einigen kann, ein sehr ungewöhnlicher Gesang, wie ich finde, denn ich finde, das Ganze ist sehr tief und hat fast schon Gothic-mäßige Vibes. Also mich erinnert das so ein bisschen, auch wenn man mich jetzt vielleicht steinigt, an sowas wie Sisters of Mercy in manchen Belangen sogar. Vielleicht nicht ganz so weit unten, aber von der Stimmung her.
Genau, es ist definitiv Gesang, den man auch bei so einer Gothic-Rock-Band gut hören könnte. Wobei der Sänger, ich glaube, es ist der gleiche, steinigt mich, wenn das falsch ist, zwischendurch auch mal gehörig in tiefe Lagen geht, sprich er growlt und keift zwischendurch auch mal ein bisschen. Überwiegend ist das aber klarer, dunkler, sehr tiefer Klagesang.
Ja, und auch musikalisch tritt man jetzt nicht die ganze Zeit das Gaspedal voll durch. Also Nein. Ich hätte gesagt, das ist sehr im Mittempo-Bereich den Großteil der Zeit angesiedelt. Es war für mich eine große Überraschung. Ich habe mir dieses Album eigentlich nur gekauft, weil ich gelesen habe, dass die Band eben auf dem ersten Teil der Grave Digger und Victory Tour dabei ist. Ich dachte, ja, mal gucken, was das so ist. Und ich war sehr angenehm davon überrascht, weil ich hatte wirklich erstmal null Erwartung und auch null Ahnung, was einen da so ja, vor die Ohren kommt. Leider muss ich auch sagen, das Album hat mich nicht komplett überzeugt. Leider deswegen, weil es gibt Songs, die finde ich großartig. Die fangen an, die haben eine Stimmung, die ich fast, einzigartig wäre jetzt übertrieben, aber die ich schon sehr, um mal wieder so ein bisschen Denglisch zu sprechen, unique finde. Das ist eine ganz eigene Art von Stimmung, die manche Songs erzeugen, weil sie eben diesen melancholischen, diesen gothic-artigen Touch vermitteln. Das ist etwas, was mich auch sehr gut anspricht. Demgegenüber sind dann aber auch Songs dabei, wo ich weder so richtig die Melodie des Refrains finde, noch den grünen Faden, nee, den roten Faden, im Song selbst.
Grüne Draht, roter Draht, grüner Draht.
Ja, und wir gehen hoch. Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe dich da voll und ganz. Mein Problem mit dem Album ist tatsächlich, dass ich es bisher erst einmal gehört habe. Und das nicht, weil ich das Album schlecht finde, sondern weil genau um den Zeitraum bei mir wahnsinnig viel passiert ist. Privat, beruflich, da ist unglaublich viel zusammengekommen und ich habe tatsächlich, und das betrifft auch das nächste Album, zu dem wir gleich kommen, da eine Phase gehabt, in der ich Musik zwar gehört habe, aber sie gefühlt nicht weiter als bis zu den Ohrmuscheln gekommen ist. Klar kann ich sagen, es ist Metal, der singt tief, der röhrt mal, aber alles dazwischen, da kann ich noch nichts zu sagen. Deswegen wird es zu dem Album auch keine Songempfehlung von mir geben. Aber ich freue mich darauf, dieses Album in den nächsten Wochen nochmal neu für mich zu entdecken und nochmal, ja, mit etwas befreiteren Ohren da dran zu gehen und es auch wieder, ja, tiefer in mich einsinken zu lassen, was da so an Musik auf mich zukommt.
Und dann gibt's irgendwann ein Special, wo Mike dann die Richtigstellung macht und seine Album des Monats Einschätzung korrigiert.
Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich tatsächlich nicht.
Glaube ich auch. Also meinerseits wäre es auch nicht so. Ich finde das Album in Summe eigentlich, in Ordnung wäre jetzt hart. Ich finde es gut.
Es ist gut.
Ich kann es mir gut
anhören.
Das erste
Album ist übrigens genauso gut, falls du das...
Das kenne ich in der Tat noch nicht, muss ich dann dringend mal nachhören. Also wenn ihr wirklich euch angesprochen gefühlt habt von dem, was wir jetzt so erwähnt haben, also eher eine melancholischere Stimmung, also nicht das, was eigentlich so Mikes Sweet Spot ist, ne? Wie sagte er so schön, ich stehe im Lichte. Wobei, das ist jetzt auch nichts, was wirklich so im Dunkeln steht. Ne? Ich hätte gedacht, das ist so ein Grenzgänger aus beidem. Ne? Da ist Licht und Dunkel mit drin.
Also es ist jetzt nicht wie sowas wie Unto Others oder Tribulation, wo man wirklich sagen kann, das ist Gothic Metal. Der Sänger hat einfach eine andere Stimme. Ich überlege gerade, es gab mal eine Band, Mercury Falling hieß die, glaube ich. Die waren so ähnlich. Die haben auch, ich sag mal, so Melodic Metal, Melodic Rock gespielt und der Sänger hatte halt eine Stimme, die auch, ja, bei irgendeiner Gothic Band nicht falsch aufgehoben gewesen wäre. Das ist halt mal eine andere Mischung.
Und da Mike keine Songempfehlung hat, übernehme ich das mal für uns beide und pack zwei Songs in die Playlist. Der eine ist natürlich klischeemäßig der Opener.
Und der andere der Titeltrack.
Nee, tatsächlich nicht. Es gibt keinen Titeltrack.
Schlecht informiert.
Aber der vierte Song, Bast in Blood, also da kommt, meine ich, Kingdom Unfold drin vor, aber es ist tatsächlich nicht der Titeltrack, aber den möchte ich nicht empfehlen. Ich möchte Fate is Sealed empfehlen, also den Opener, und Hear Me Out. Also Hear Me Out, bin ich mir sicher, war auch eine der Singles. Und von daher, wenn das euch anspricht, checkt gerne mal das ganze Album aus. Es ist halt kein Happy Hippo Metal, das kann man klar sagen. Es ist nicht die ganze Zeit voll auf die 12, aber
Depressive Hippo Metal.
Happy Hippos mit Adipositas, oder? Die sind so overweight, dass die traurig werden. Nein, Quatsch. Es ist schneiden wir alles raus. Nein,
Body
Quatsch.
Shaming. Body Shaming in Metal Markus Metal Podcast.
Ja, featuring der Mike. Wie dem auch sei, wenn euch die Songs also gefallen, kann man dem Album auf jeden Fall eine Chance geben. Es ist irgendwie, mir fällt wirklich kein anderes Wort ein als dieses englische Unique. Es hat was. Es hat einen ganz bestimmten Vibe, ja, den man nur schwer erklären kann. Und ich verstehe auch jeden, der sagt, das spricht mich so überhaupt nicht an. Und wenn man wirklich sagt, ich möchte diesen Happy Hippo Metal wirklich hören, wenn man dann sagt, das erreicht mich gar nicht, dann verstehe ich es. Aber jeder oder jedem Menschen, der so einen gewissen Zugang zu so melancholischer, es muss ja nicht mal depressiv sein, aber zu melancholischer Musik hat, dem würde ich sagen, hört euch diese beiden Songs mal an und wenn es euch gefällt, checkt mal das Album und dann im Zweifelsfall auch das Debütalbum der Band. Also ich glaube, da kann noch was draus werden.
Ja, da gehe ich mit. Also das ist definitiv eine Band, die ich im Auge behalten werde, was die Zukunft für die Jungs so bringt und wohin sie sich so entwickeln. Das wird spannend.
Davon gehe ich auch aus. Und dann gehen wir einen Freitag weiter. Wenn ich mich da nicht verrechnet habe, ist es der 24.10.2025. Und es ist die Band, bei der ich mir auch nie sicher bin, wie man das eigentlich ausspricht. Labyrinth.
Ja, kann man machen. Oder Labyrinth oder Labyrinth.
Weil mich irritieren immer diese Ü-Punkte über dem Y.
Über dem Y, ja. Ja, das soll wahrscheinlich nur schick aussehen. Also.
Kann gut sein. Ja, das ist die Band, wo mal, ich glaube, da nannte er sich so, Joe Terry gesungen hat. Der ein oder andere kennt ihn als Italiener und eigentlich heißt er Fabio Leone.
Und selbst so heißt er ja nicht.
Denn, wie heißt er?
Keine Ahnung, aber anders. Es ist auf jeden Fall.
Nee, dann wäre er Schwede, wenn er anders heißen würde.
Oder Deutscher.
Mann, wir haben so gut angefangen.
Ja, es artet hier schon wieder aus. Aber wir sind ja auch fast am Ende.
Ja, geht. Wir sind bei Labyrinth und ihrem Album. Also allein, dass ein Album so einen langen Titel haben kann. In the Vanishing Echoes of Goodbye. Was also allein von der Bedeutung, das ist so bedeutungsschwanger, oder?
Ja.
In den verklingenden Echos von
des Abschieds. Also ja, man hört, dass die Band uns was sagen möchte. Das letzte Album hieß ja Welcome to the Absurd Circus und hatte ein grausenhaft hässliches Cover. Aber egal, der Inhalt war brillant und dieses Album fängt tatsächlich mit einer Referenz auf diesen Titel textlich an.
Genau. Es müsste beginnen mit After the Absurd Circus left the town.
Genau.
Oder left, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich the town ist, aber auf jeden Fall.
Left town.
Nachdem der absurde Zirkus eben weitergezogen ist.
Genau. Ja, hören wir jetzt die verklingenden Echos des Abschieds. Und wie klingen die? Gar nicht mal so depressiv, wie sich das anhört.
Nee, gar nicht, weil ich weiß, ich fand damals das Album Welcome to the Absurd Circus trotz des etwas eigenartigen Covers sehr gut, aber es war ein ruhiges Album, so habe ich es zumindest in Erinnerung und gerade für so die Verhältnisse dieser Band auch vom Tempo etwas zurückgenommen. Also es waren lange Songs drauf, alle so fast um die 6 Minuten und jetzt keine Double-Bass-Hymne, jedenfalls habe ich keine bewusst im Kopf. Es waren epischere, längere Songs und also hier dreht man das mal komplett um, hätte ich gesagt, weil der Opener, Welcome Twilight, tritt Arsch, ne? Um mal so ein paar Plattitüden zu bedienen.
Ja, wobei, also das Album habe ich die Tage morgens am Frühstückstisch gehört, beziehungsweise halt am Küchentisch gehört und meine Frau kam dann dazu. Und meistens mache ich, gerade wenn es progressiver Metal ist oder sehr schneller Metal ist, mache ich das dann eher aus, weil sie dann meistens sagt, boah, das geht mir immer so ein bisschen, ist mir zu unruhig, geht mir so ein bisschen, mach mal aus, aber da hat sie tatsächlich gesagt, nee, lass das mal an, das ist ja ganz cool. Und ich gedacht habe, hey, okay, meine Frau hört gerade, wenn auch unbewusst, Progressive Metal mit. Also es ist ein angenehmer Progressive Metal. Er ist, es gibt darauf viel zu entdecken, aber es ist jetzt nicht, dass sich innerhalb von einer Minute der Takt 20 Mal ändert und dass möglichst viele Noten innerhalb von wenigen Sekunden gespielt werden. Aber die Songs sind enorm abwechslungsreich. Es gibt fast in jedem Song Tempowechsel. Also keiner brezelt irgendwo im gleichen Tempo durch. Es gibt immer wieder ruhige Unterbrechungen. Und textlich möchte das Album uns, glaube ich, einiges sagen.
Davon gehe ich auch aus. Es scheint ja auch wieder mal ein Konzeptwerk zu sein, würde ich mal denken. Vielleicht jetzt nicht, dass man eine komplette Geschichte erzählt, aber schon eine Botschaft irgendwie rüberbringen möchte. So würde ich es auf jeden Fall verstehen wollen.
Genau. Und ja, welche müsst ihr euch selber anhören?
Genau. Und
wir wollen ja nicht alles verraten.
Richtig. Und ich bin schon der Meinung, die Platte ist auf jeden Fall schneller. Es sind wieder Songs dabei, die so, ja, der große Moment von dieser Band war ja immer dieses Album Return to Heaven Denied, wo ja gefühlt alle immer von reden, wo es ja auch mal eine komplette Neu-Live-Aufnahme von gab.
Das stimmt, ja. Die hab ich sogar zu Hause. Ja, aber ich glaube, da fand ich manche Gesangstöne, wenn der gute Rob Tiranti, wo wir wieder bei lustigen Pseudonymen sind, sich doch manchmal in Bereiche bewegt hat, die so ein bisschen wehgetan haben. Was er allerdings auf dem Album oder auch auf den beiden Vorgängeralben definitiv nicht tut.
Ja. Also mein Gesamtfazit ist eben, es bleibt eine Band, die sich von Album zu Album immer mal variiert. Wenn das letzte Album jetzt eher so gemächlich, kann man das überhaupt sagen, aber auf jeden Fall eher im Mittempo-Bereich unterwegs war, tritt man hier schon die Double Bass mal wesentlich öfter wieder durch.
Ja.
Kann hier und da auch wirklich sagen, okay, es klingt nicht immer, als wäre es nur Progressive Power Metal. Manchmal klingt es auch ganz einfach nur in Anführungsstrichen nach Power Metal. Und vielleicht ist das genau auch der Grund, warum es etwas mehr Zuspruch finden könnte als die Band in der jüngsten Vergangenheit. Weil ich glaube schon, dass manche Leute halt gerne wieder eher diesen ursprünglichen Return to Heaven Denied Sound hätten und nicht eben dieses vielleicht manchmal eher künstlerische. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass Leute zu dumm für künstlerische Musik sind. Mhm. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja, wobei der Hauptsongwriter und Gitarrist sich ja nun mal auch, was diesen reinen Power-Metal, Symphonic-Metal-Sound angeht, ja nun mal auch bei Vision Denied ganz gut austobt.
Ja.
Und deswegen wahrscheinlich die Schere zwischen dem Sound von diesen beiden Bands halt in der Vergangenheit etwas auseinandergegangen ist. Wobei, wie gesagt, Markus schon gesagt hat, dieses Album tatsächlich mehr Power-Metal-Elemente hat als die beiden Vorgänger.
Ja.
Ohne, wie gesagt, ein reines Power-Metal-Album zu sein. Also,
und vor allen Dingen auch ohne, dass du denkst, es wäre eine andere Band. Also du erkennst trotzdem, es ist die gleiche Band.
Genau.
Und das ist schon die hohe Kunst. Also seinen eigenen Stil immer mal wieder fein zu justieren in die eine oder andere Richtung und man trotzdem merkt, okay, es ist trotzdem immer noch Labyrinth.
Ja, also definitiv eine Empfehlung für alle, die ja den Album nicht direkt ins Gesicht springen muss, sondern die halt auch mal sich hinsetzen, in aller Ruhe ein Album von vorne bis hinten anhören und auch Spaß daran haben, dass sie noch neue Sachen entdecken, wenn sie das Album zum 10. Mal hören.
Und auf jeden Fall ist es auch ein Album, das am Stück genossen werden sollte, weswegen es schwerfällt, jetzt wirklich Songs im Einzelnen herauszupicken. Also mir auf jeden Fall. Ich hätte einfach mal gesagt, der Opener, und den gab es auch vorab als Single, Welcome Twilight, ist schon eine ziemliche Power-Metal-Nummer, wo man dann merken kann, ob man das für sich entdecken kann.
Da gehe ich mit, ja. Da habe ich auch tatsächlich keine andere Empfehlung. Was aber, wie gesagt, auch daran liegt, dass das Album auch eben genau in dieser bewussten Zeit erschienen ist, wo ich mich relativ wenig damit beschäftigt habe und es deswegen bis jetzt auch erst 2 oder 3 Mal gehört habe.
Ich habe es ein paar Mal öfter gehört, aber ich höre Sachen halt oft im Shuffle, ne? Also dass ich irgendwie 5 Alben in eine Playlist packe und weil klar, ich habe auch CDs und höre auch CDs manchmal zu Hause, aber auf der Arbeit kannst du schlecht deinen Discman mitschleppen oder sowas, da ist halt ein Streaming-Portal wesentlich einfacher. Und ich weiß, jedes Mal, wenn ein Song kam, habe ich immer gedacht, oh, das ist aber gut. Aber wenn du das Album am Stück hörst, ist es wirklich noch mehr, dass du denkst, oh, ist aber echt gut. Aber es fällt mir halt schwer, etwas wirklich jetzt hervorzuheben. Welcome Twilight halt, weil es dieser knallige Anfang direkt ist, wo du direkt denkst, oh, jetzt geht's los.
Ja.
Und damit sind wir am letzten Veröffentlichungsfreitag des Monats angekommen und haben nochmal 2 völlig verschiedene Sachen. Denn jetzt gibt es Death Folk, also so heißt nicht die Band, so heißt der Stil dieser Band. Und wenn ihr wissen möchtet, worum es geht, in der letzten Woche ist ein Interview mit dem Mastermind hinter dieser Band erschienen. Das ist nämlich Herr Tristan Haders, das Mittelalter, also nicht das Mittelalter. Und zwar geht es um The Fortress of Solitude von Forsaken Hill. Mike, deine Einschätzung erstmal dazu?
Ja, wer mich kennt, weiß, dass Death Metal oder Black Metal oder Folk Metal oder folkiger Death Metal so gar nicht so sehr meine Baustelle ist, mit ganz wenigen Ausnahmen. Dafür aber die anderen Baustellen des Herrn Haders genau meine sind, nämlich Terra Atlantica und sein Solo-Projekt
Twilight Theater.
Genau, Twilight Theater. Wie gesagt, ich bin heute nicht ganz auf der Höhe. Das ist genau meins. Forsaken Hill habe ich mir natürlich auch angehört. Der Mann kann Songs schreiben. Das ist alles handwerklich perfekt gemacht. Das ist auch ein gutes Album. Ich mag das Album wirklich. Mein Problem ist dabei nur, wenn man den guten Tristan kennt und sich mal selbst ein Minütchen mit ihm am Merchstand unterhalten hat, merkt man, dass das so ein sympathischer, netter, positiv gestimmter Mensch ist, dass ich immer denke, wenn er auf dem Album, also auf Forsaken Hill, anfängt, guttural zu singen oder zu keifen, da erinnert er mich immer an meinen Hund, der früher mal total ausgerastet ist, wenn einer an der Tür geklingelt hat. Und dann möchte ich immer hingehen und sagen, komm, beruhig dich doch, komm doch mal her, komm, kriegst ein Leckerchen und ich hau dir übers Köpfchen. Weil irgendwie sehe ich den immer mit diesem breiten Grinsen hinter Mikro stehen, wenn er da loslegt. Tristan, sei mir bitte nicht böse, wenn du das hörst. Das ist alles super. Ich weiß auch, dass es Forsaken Hill vor den anderen Projekten gegeben hat, aber ich kann es mir einfach nicht anhören, ohne dabei ein mega Grinsen im Gesicht zu haben. Natürlich soll Musik Spaß machen, aber ob du willst, dass man bei der Musik wirklich permanent lächelt, weiß ich nicht. Aber es ist ein tolles Album. Gar keine Frage. Es trifft halt nur nicht ganz meinen Geschmacksnerv. Und wie gesagt, es ist halt eben, ich sehe immer diesen Grinsen Menschen auf der Bühne, der bei Terra Atlantica. Ja, und dann, es tut mir leid, Tristan, es tut mir leid, wenn du mich dafür steinigst und ich demnächst auf irgendeinem Segelschiff an den Rudern sitze für dich, dann.
Nee, am Mast wirst du festgebunden.
Gekielholt oder so. Oh Gott, ich habe Höhenangst. Ich übergebe an Markus, der kann dazu mehr sagen. Sorry.
Ja. Die wichtigste Information hat Mike jetzt ja schon mit auf den Weg gegeben, oder ich glaube, ich habe es ja auch in der Anmoderation zu diesem Album gesagt. Tristan Harders ist eigentlich Mastermind hinter Terra Atlantica und von daher ist er dem ein oder anderen Hörer dieses Podcasts dann sicherlich ja auch bekannt als ein fantastischer Komponist, ein fantastischer Arrangeur und auch, Arrangeur, ist das überhaupt ein richtiges Wort? Ja, oder? Und auch fantastischer Sänger. Auch wenn er selbst in der letzten Folge gesagt hat, er kann gar nicht so viele Stimmen singen, wie er selbst gerne würde, wo ich mir nur denke, Junge, das merkt man dir aber absolut nicht an. Und was Mike sagt, kann ich voll nachempfinden. Tristan ist ein sehr netter und auch, wenn man sich wirklich mit ihm unterhält, sehr lustiger Typ. Und vor dem Hintergrund kann ich es verstehen, dass man sagt, okay, ich habe ihn halt irgendwann mal persönlich kennengelernt, dann fällt es mir schwer, mir das anzuhören, wenn er keift, aber das ist halt so die Frage, kann ich halt die Person von der Musik trennen? Mir gelingt das tatsächlich ganz gut.
Vielleicht lässt er da ja auch einfach nur den Frust raus, den er oder seine Wut oder seinen Hass auf irgendwas, was er eben bei den anderen Sachen nicht so kann. Dass es einfach so ein Vehikel ist, negative Stimmungen zu kompensieren, anstatt irgendwie Stöckchen auf Enten im Stadtpark zu werfen. Ich weiß es nicht.
Was haben wir sonst noch an Fakten? Also, auf dem Album hat laut den Informationen im Booklet Tristan tatsächlich alles selbst gemacht. Gespielt, aufgenommen, gemischt, gemastert, alles. Also wirklich alles. Und er hat es auch in dem Interview gesagt, eigentlich sollte das gar kein Forsaken Hill Album sein, sondern ein neues Projekt von ihm. Aber er hat dann irgendwie gemerkt, okay, ist ja blöd, wenn man jetzt noch 3 bis 5 weitere Baustellen aufmacht und wenn er halt diesen Namen Forsaken Hill halt schon hat, der nach seiner eigenen Angabe seine erste Metal-Band war, mit der er dann auch wirklich was aufgenommen und veröffentlicht hat, warum sollte es dann nicht damit weitergehen? Ich würde mal behaupten, wer musikalisch mit so Bands wie Ensiferum, vielleicht auch ein bisschen Fintroll oder so. Also wenn mit derartiger Musik vom Grundsatz etwas anfangen kann. Ich glaube schon, dass der hier sicherlich vollends auf seine Kosten kommen kann. Es ist sehr rifforientierte Musik. Es ist tiefer gestimmte Gitarrenmusik. Es geht gerne mal sehr stark nach vorne. Tristan packt hier halt wirklich den schon angesprochenen gutturalen Gesang aus. Er keift auch gerne mal, also bewegt sich irgendwo in dieser Schnittmenge zwischen Black Metal oder Death Metal-artigem Gesang. Und er macht das auch, ich finde, gut. Also er
macht das gut, gar keine Frage.
Die Stimmen klingen gut und du erkennst ihn in diesem Moment auch überhaupt nicht. Ja. Das Problem in Anführungsstrichen ist halt, sobald eine Chorpassage kommt und er seine clean Vocals auspackt, merkst du sofort, okay, ich habe die Geschichte auch in dem Interview mit ihm erzählt. Es gab vorab die Single Burned by 1000 Enemies. Die habe ich irgendwann Anfang des Jahres angemacht und saß mit Kati hier so gemütlich auf der Couch, bevor man irgendwie den Fernseher anmacht, noch ein bisschen Musik gehört. Und ich weiß, dass diese Art von Musik so überhaupt nicht ihr Metier ist. Und dann kam eben dieser Refrain und sie fragte mich, was ist denn das? Ich so, das ist Forsaken Hill. Sie, ja, wer macht denn da gerade was? Ja, das ist ja was von Tristan. Ach ja, der Harders, ja, den erkennt man ja sofort. Weil das kann er halt nicht leugnen, die Chorpassagen erkennst du und die sind auch wirklich wieder super gemacht. Und Deathfolk Ja, also ich mag gewisse Spielarten des Death Metal, ich mag Folk sehr gerne und es ist wirklich etwas, was mich sehr anspricht, obwohl ich auch mit sowas wie Ensiferum oder Finntroll und Co. gar nicht so viel anfangen kann. Ich kann noch nicht mal so genau erklären, warum, aber irgendwas in diesem Album spricht mich auf eine ganz spezielle Art an, wie es andere Bands gar nicht so gut können. Und von daher hat es mir sehr gut gefallen. Es ist jetzt nur eine kleine Sache, das muss man sagen. Also es gibt nicht jetzt 3 Millionen CDs davon. Millionen, wahrscheinlich auch nicht 3000, ne? Weiß man nicht so genau. Aber ja, wenn es euch dann doch so ein bisschen interessiert hat nach dem, was wir jetzt so erzählt haben, habe ich auch noch eine ganz klare Songempfehlung von euch. In der letzten Folge hat Tristan den letzten Song reingepackt mit dem schwedischen Titel, der mehr oder weniger Waldvolk bedeutet, wo es auch ein Akkordeon-Solo gibt von der bekannten Akkordeon-Marke Steinberg. Der ein oder andere wird den Witz verstehen. Ich hätte gedacht, es ist von Casio.
Oh.
Komm, der war gar nicht so schlecht.
Der war deep.
Genau, der ist nicht so flach. Meine Empfehlung ist der 7. Song auf diesem Album, The Legend Reborn. Vielleicht, weil der auch so leichte, fast schon Terra Atlantica-Vibes mit sich bringt. Und da Mike ja wahrscheinlich keinen Song empfehlen wird.
Nein.
Werfe ich noch die letzte Single, müsste es gewesen sein, When Mountains Crumble, mit ins Rennen. Weil ich glaube, wenn man die beiden Songs hört, kriegt man eine gute Vorstellung von dem Spektrum, was auf dem Album so geboten wird. Ja, das ist so meine Empfehlung. Mir hat das Album wirklich gut gefallen. Es hat auch ein schönes Cover-Artwork und Tristan hat diese CD auch, also das Cover und das Booklet hat er dann auch drucken lassen. Und wenn ihr eine CD bekommen wollt, müsst ihr euch nur an ihn wenden. Über Bandcamp, glaube ich, geht das auch. Also, wenn ihr irgendwie euch angesprochen fühlt von eben Finntroll und oder Ensiferum in dieser Schnittmenge, glaube ich schon, dass das was für euch sein könnte.
Ja, und da hört man eben auch, dass es wenig für mich ist. Wie gesagt, das Album ist super gemacht. Das hat Tristan wirklich exzellent produziert. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, ob der Death Metal darauf gut ist, ob der Black Metal darauf gut ist oder dazu kenne ich mich da, wie gesagt, zu wenig drin aus. Aber es ist schon ein Album, was ja Spaß macht.
Wobei Spaß in dem Zusammenhang bei der einen oder anderen wahrscheinlich schon sagen wird, oh!
Genau, da merkt man eben, wo irgendwo so mein Pferdefuß bei dem Ganzen so ein bisschen ist.
Und damit sind wir beim letzten Album angekommen. Auch im Alphabet kann man gar nicht viel weiter nach hinten kommen. Wir sind bei W. Ich weiß gar nicht, gibt es noch Bands mit X, Y? Ja, mit Z vielleicht noch, ne? Ja, auch mit X wird es was geben, aber es ist nicht so Standard. Also W ist immer schon im Plattenregal sehr weit hinten.
Ja, der Rest ist meistens in einem Buchstaben zusammengefasst. Und da steht dann die Band XYZ. Die gibt's wirklich.
Stimmt. Stimmt, habe ich auch schon mal gehört, richtig. Oder ZZ Top, aber die steht ja in einer anderen Ecke.
Richtig.
Das war ja auch der Grund, warum die Band sich ZZ Top genannt hat. Nach dem Motto, ja, entweder steht man ganz vorne oder ganz hinten und weiter hinten als ZZ Top. Das wird nicht gehen.
Schwierig.
Okay, also müssen wir jetzt neben den Zabba Wolves noch eine Band aufmachen.
Wir schreiben es einfach mit 3Z.
Genau. Zabba Wolf.
So weit, ja. Okay, gehen wir vom bleiben wir bei Wölfen?
Ja, aber die Sabber nicht. Die sind böse.
Sind die?
Ja. Nein. Ja, wer War im Namen hat, es geht um die Band Warwolf aus Kölle, nach eigenen Angaben.
Warwolf? Werwolf? Waswolf? Wemwolf? Man weiß es nicht. Hier reden wir über den Warwolf, den Kriegswolf.
Korrekt. Und es geht um das dritte Album dieser Band. Es hört auf den Titel The Final Battle. Und das nicht, weil es das letzte Album der Band sein soll, sondern weil es ein Konzeptalbum ist, wo es um eine große, epische Geschichte geht. Und um
Weltraumwölfe landen und werden von früher auf der Erde gelandeten Weltraumwölfen, die sich mit den Menschen verbünden, bekämpft. Hallo, geht's denn besser? Wo bleibt die Netflix-Serie? Leute!
Und an dieser Stelle habe ich eine spontane Idee. In Folge 68 hat der Sänger der Band, der gute Lippi, mir erzählt, worum es in dem Album geht. Schneiden wir diese Stelle doch einfach mal hier rein, wo der gute Andreas, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, sehr schön selbstironisch erzählt, worum es in dem Album geht und sich selbst ein bisschen darüber kaputt lacht. Also hier in den Worten von dem guten Lippi, worum geht's denn überhaupt in The Final Battle?
Also ich kann das ruhig mal erklären, das ist ja egal, es geht einfach darum, in der mehr oder weniger nicht heutigen Welt, ein bisschen in der Zukunft, ist es so, dass ja eigentlich so wie es jetzt ist, politisch und sonst was, alles ganz furchtbar, alles so, ne, bricht so zusammen und so. Da werden, also wird heute die Erde von aus ganz was Neues, von Außerirdischen angegriffen. Und in Form von Werwölfen. Nein. Das ist so blöd, dass es schon wieder geil ist. Und das sind irgendwelche, das sind einfach Lykaner, habe ich sie genannt. Ne? Lykaner, ne? Als du, als hier mit Latein, müsst ihr wissen, was Lykaner bedeutet.
Ja. Hat was mit Wolf zu tun.
Ja, richtig. Und die kommen von dem Planeten. Das sind halt irgendeine kriegerische Rasse. Ähnlich wie die Klingonen oder sowas. Eine kriegerische Rasse, die also irgendwie, ne, bla bla. So, und im Eis, im Ewigen, in der Arktis, taucht ein Raumschiff auf. Durch die Schmelze hier, so Umwelt und sowas. Und da finden sich auch welche von dieser Rasse wieder, die damals mal ausgekundschaftet haben, aber die gegen ihre eigene Rasse sind. Und die kämpfen dann mit den Menschen gegen die anderen Lykaner. Also nichts Neues, tausendmal gehört, aber ich finde es einfach geil, weil ich endlich mal was Science-Fiction-mäßiges schreiben konnte, was Verbindung zu dem Warwolves oder wie auch immer, Werwölfen hat, ja, und Kriegswölfe. Und wobei der Sound dieser Platte überhaupt nicht modern ist oder sonst was. Wie zum Beispiel, als damals Maiden ja Somewhere in Time rausgebracht haben, haben ja alle gesagt, oh, das sind Keyboards zu hören oder sowas. Ne?
Gitarrensynths, ja.
Gitarrensynths, genau. Und im Gegenteil, der Sound ist sehr ehrlich, weil wir nicht mehr diese totproduzierten, fetten Produktionen haben wollten.
Ja, wie gesagt, das war ein Ausschnitt aus einer älteren Folge. Wenn ihr die hören möchtet, ich kann sie euch sehr empfehlen. Lippi ist ein unglaublich lustiger Gesprächspartner.
Das stimmt, ich habe viel Spaß beim Hören gehabt.
Mein Lieblingszitat von ihm war, ja, und gegen alles andere nehme ich Pillen. Oder für alles andere, ich bin mir gerade nicht sicher, aber es war schon. Das Lustige ist, er sieht gar nicht so aus. Also wenn er auf der Bühne vor dir steht oder auch auf irgendwelchen Presse-Promo-Fotos, denkt man ja, oh. Wenn du dem ein falsches Wort sagst, dann kriegst du erstmal eine Lasche von dem, ne? So ungefähr.
Ja, das stimmt. Das ist schon eine muskulöse Erscheinung, sagen wir es mal so.
Und auch ein verdammt guter Sänger, um mal jetzt auf das Album zu kommen.
Das auch. Wir wollen ja niemanden auf seine Optik reduzieren.
Genau, nicht jeder ist so hübsch wie Bruce Dickinson, ne?
Mal ja.
War. Whatever. Warwolf, ja, Warwolf stehen absolut dazu, dass sie Iron Maiden mögen. Sie sind eine Band, die eigentlich auch schon, also zumindest mindestens zwei Leute dieser Band sind schon seit Ewigkeiten zusammen musikalisch aktiv, hießen früher einfach nur Wolfen. Und ja, Chris Boltendahl ist schuld, dass es Warwolf gibt, denn er und Lippi sind eigentlich schon seit Ewigkeiten befreundet. Und der hat mal irgendwann gemeint, ja, was gäbe es denn, was ihr alle mögt? Ja, Iron Maiden. Ja, dann mach doch mal einen Song, der klingt wie Iron Maiden. Und so ist tatsächlich Warwolf entstanden. Und innerhalb kürzester Zeit haben sie jetzt schon ihr drittes Album rausgebracht. Es wäre beinahe das dritte Album in 3 Jahren geworden. Da es aber ja erst Ende Januar erschienen ist, hat das nicht geklappt. The Final Battle also. Auch wieder erschienen bei dem Label, wo auch Rigorius erschienen ist. Mike, sprich du es doch mal bitte aus.
Metallopolis.
Ich hoffe auch immer, es ist richtig so.
Wenn nicht, schickt uns eine Sprachnachricht, wie es genau richtig heißt.
Also falls jemand vom Label das hört, ihr dürft uns gerne korrigieren und uns umfangreiches Material zukommen lassen. In welcher Form? Nein.
Und nicht nur das Label haben die mit ihren Kollegen von Rigorius gemeinsam, auch den Produzenten. Und irgendwie ist das eine Chris Boltendahl-Folge heute.
Ja.
So oft, wie ich den Namen heute am Tag erwähnt habe, habe ich ihn, glaube ich, in meinem Leben vorher noch nie erwähnt.
Fürs Protokoll, ihr müsst wissen, unmittelbar vorher haben wir den Konzertbericht ja aufgenommen. Das heißt, wir haben jetzt in den letzten, ja, wir sind jetzt bei 3 Stunden, die wir jetzt hier ungefähr sitzen, ist der Name wahrscheinlich schon so um die 20 Mal gefallen, würde ich denken.
Ich habe mich jetzt im ersten Moment schon erschrocken, dass die Folge schon 3 Stunden lang ist, aber
nein, nein, nein.
Dann wäre die Zeit wirklich fix vergangen. Nein, aber auch hier hat der gute Chris wieder einen super Job gemacht und das Album klingt anders als Gravedigger. Es klingt anders als Rigorius. Er geht also wirklich auf die, ja, Wünsche, Bedürfnisse oder ja, Soundwünsche, was auch immer, seiner Klienten ein und zaubert denen tatsächlich einen tollen Sound. Wobei mir hier aufgefallen ist, weil ich habe nämlich das neue Album und das zweite Album hintereinander gehört, während ich im Homeoffice gesessen habe. Und ja, Final Battle war das erste Album, was ich angemacht habe. Habe dann mit meiner Bluetooth-Box und meinem Laptop ein bisschen gespielt, bis ich einen schönen Sound hatte, der nicht zu laut war und ich noch vernünftig da bearbeiten konnte. Das Ding läuft durch und der erste Track von Necropolis, von
The Apocalypse Walls
geht an. Und ich habe gedacht, oh scheiße, gleich kommt der Nachbar und klopft. Weil es ist ein Unterschied im Sound. Nicht, dass The Final Battle schlecht klingt, im Gegenteil. Das klingt verdammt gut. Das klingt sehr natürlich auch, sehr, ja, sehr basisch, kann man nicht unbedingt sagen. Aber es ist halt, der Gesang ist nicht so im Vordergrund, wie es auf den anderen Alben ist. Aber man hört da wirklich einen Unterschied. Also einen ähnlichen Effekt hatte ich ja bei Magic Kingdom schon in der November-Folge. Wo mir das auch aufgefallen ist, das Dezember-Folge, Entschuldigung, richtig, wenn man die beiden Alben hintereinander hört, dass die doch auf eine ganz andere Art irgendwie produziert sind.
Aber ist doch geil, oder? Es gab eine Zeit, ich weiß gar nicht, ob das jetzt durch Stratovarius oder Sonata Arctica war, aber es gab eine Zeit, wo zum Beispiel Power-Metal-Produktion immer absolut gleich klang.
Weil sie auch alle in Finfox-Studios mit den gleichen Settings aufgenommen worden sind.
Ja, aber drei Alben, das Grave Digger-Album, ja, das Gregorius und Warwolf, sind auch im gleichen Studio aufgenommen und gemacht worden.
Richtig. Und das ist ja das Schöne daran gerade. Aber es ist, ja, wie gesagt, ich fand es im ersten Moment, hat es mich irritiert, der Klang. Wie gesagt, vielleicht liegt es einfach daran, dass sich Hörgewohnheiten oder Produktionsgewohnheiten gerade irgendwie wieder ein bisschen ändern. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann da irgendjemand, der Ahnung von der Materie hat, für ein bisschen Aufklärung sorgen.
Also ohne, dass ich jetzt für mich in Anspruch nehmen möchte, dass ich wirklich Ahnung von Musikproduktion hätte, habe ich das Gefühl, dass es im Moment halt einerseits sehr stark in diese völlig totproduzierte Richtung immer noch geht, aber in Bezug auf ganz bestimmte Genres. Und es dann eben genau gerade die Gegenentwicklung gibt, dass man sagt, ich möchte nicht diesen ultrapolierten, ultrafetten Sound. Ich möchte einen Sound, der sich auch irgendwie entfalten kann. Also, ne? Gerade hier bei dieser Produktion ist ja die Gitarre oder die Gitarren, die ja sehr viel Harmonien spielen, Wunder, wenn man wie Iron Maiden klingen möchte, sehr weit im Vordergrund und hat auch einen wirklich warmen Sound. Und
ja,
wie lang war es cool, einen möglichst schrillen Gitarrensound am Start zu haben oder richtig, möglichst tief gestimmte Gitarren, die dann, ne, eher für Bass-Feeling sorgen. Also es ist ja wirklich so, dass man denkt, wow, da ist ja, das fühlt sich ja oder hört sich warm an, so wie früher.
Ja.
Opa erzählt vom Krieg haben wir wieder, ne?
Nee, aber es ist tatsächlich so. Also ich finde es prinzipiell gut.
Ja, vor allem, dass Sachen anders klingen. Man hätte ja wirklich denken können, es kommt wieder der Name. Chris Boltendahl hat drei Alben gemacht, alle klingen genau gleich. Nein, du merkst halt wirklich, jemand hat sich überlegt, was ist das Trademark der Band? Bei Grave Digger sind es halt Riffs, bei Warwolf sind es die Gitarren, Melodien / Harmonien. Und bei Gregorius waren es dann ja auch Melodien, aber da wechselt es sich halt ab zwischen Gitarre und auch ab und zu ja mal Keyboards.
Genau.
Also es ist wirklich, der Fokus liegt auf dem, was du brauchst. Und ich würde auch sagen, bei dem Gregorius-Album ist zum Beispiel der Gesang mehr im Fokus,
genau,
als bei dem Grave Digger oder hier.
Genau. Was ich bei dem Warwolf-Album noch fantastisch finde, ist das Booklet. Da hat man sich wirklich Mühe gegeben. Das ist ein relativ dickes Ding, also nicht die üblichen 4-6 Seiten. Jede Seite ist illustriert mit Wölfen.
Echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, tatsächlich. Nee, ist wirklich schick geworden. Das Einzige, was ich irritierend fand, ist, dass im Booklet die Songs in einer anderen Reihenfolge stehen als auf dem Cover.
Und da schließen wir jetzt vielleicht ein Mysterium, weil gestern waren wir ja beim Konzert, wo auch Warwolf gespielt haben. Da es mir bis dato nicht möglich war, das neue Warwolf-Album über einen Versanddienst meiner Wahl rechtzeitig zugestellt zu bekommen, habe ich mir gestern die Picture-Vinyl gekauft. Und hier ist erstmal sehr interessant, auch hier sind die Songs in einer anderen Reihenfolge, als sie auf den Streaming-Portalen zum Beispiel sind. Und auf der Vinyl fehlen zwei Songs. Und wer jetzt denkt, boah, das ist doch Beschiss. Nein, Leute, dieser Vinyl liegt, ist jetzt kein Scheiß, eine CD bei. Und eine CD, wo dann nicht nur die beiden fehlenden Songs drauf sind, sondern das komplette Album als CD. Aber es gibt halt wirklich eine abweichende Songreihenfolge, mutmaßlich auch dem Umstand geschuldet, dass das ja auf zwei Vinylseiten irgendwie passen muss.
Und Warwolf nicht unbedingt 3,5-Minuten-Songs schreiben.
Eher so 5 bis, ich glaube, ist hier ein 10-Minuten-Track bei? Also The Final Battle ist auf jeden Fall auch sehr lang.
The Final Battle ist fast 9 Minuten lang und dann gibt's noch...
Auf jeden Fall 7 Minuten gibt's auch.
Fight the Invaders ist auch 8,5 Minuten lang, 7,5 Minuten gibt es noch. Also haben sie mit Maiden gemeinsam, ne?
Und Fight the Invaders ist einer der Songs, die auf der Vinyl nicht enthalten sind.
Ha!
Wäre der 3. oder 4., ne? Der 4. müsste es sein.
Wäre der 4., genau. Und wer jetzt meint, oh Gott, 7-8-Minuten-Songs, die klingen wie Maiden. Nein, es gibt keine 2-Minuten-Akustik-Intros, die gefühlt mit dem eigentlichen Song nichts zu tun haben.
Nein, gibt es definitiv nicht. Wobei es auch bei Maiden natürlich nicht gibt. Wir möchten hier keine Gotteslästerung betreiben.
Nein. Nein, Steve Harris muss das machen, Steve Harris darf das machen.
Ja,
Steve Harris soll das bitte machen, gerne auch noch auf 1 oder 2 weiteren Alben in den nächsten.
Ja, Steve Harris darf alles.
Genau.
Fast, das musikalisch.
Ja, also auch ansonsten dürfte der von mir aus fast alles. Also.
Ja, kommen wir nochmal zu einem Abschluss, was dieses Album angeht. Es ist also ein Konzeptalbum, das haben wir ja schon blumig ausgeführt bekommen. Es klingt nach traditionellem Heavy Metal, es klingt sehr nach Iron Maiden. Man könnte sicherlich jetzt einen Wettbewerb daraus machen und sich überlegen, welcher Song klingt nach welchem Maiden-Song. Heißer Tipp ist für mich immer noch A New Hope. Ich verweise hier auf die Konzertbericht-Folge, das möchte ich nicht weiter ausführen. Und ich möchte das auch gar nicht runtermachen. Ich finde es großartig, weil ich entscheide mich jetzt ganz spontan, für mich ist das jetzt mein Album des Monats. So.
Okay, da bin ich tatsächlich aufgrund der Live-Performance gestern, aufgrund dessen, dass Maiden nun mal neben Halloween meine absolute Lieblingsband ist. Und wenn ich irgendwo was finde, was gut von Maiden inspiriert ist oder von mir aus auch bewusst sagt, ich gehe in die Richtung, wie Maiden sie zum Zeitpunkt X gemacht haben. Es gibt da diese beiden Stray Guts-Alben von dem guten Gus G., der da wirklich gesagt hat, weil er von Senjutsu irgendwie ein bisschen enttäuscht war und gesagt hat, boah, ich mache jetzt einfach mal so, wie ich mir vorstelle, wie ein Maiden-Album klingen müsste, das nach Somewhere in Time und Seven Sun gekommen ist. Es ist brillant. Aber klar, wenn ich, solange wie ich das nicht verleugne und wirklich auch dazu stehe, dass das halt so klingen soll, bin ich damit völlig fein, wenn es so klingt. Und gerade Warwolf haben genug eigene Identität, gut inspiriert und nicht schlecht geklaut. So, das ist einfach so.
Aber ich glaube, du hast dich in einem Punkt gerade geirrt. Stray Gods ist doch nicht von Gus G. Gus G ist doch der
Typ von Firewind. Nein, nicht der andere griechische Gitarrist, der Bob Kastationis.
Genau, Bob irgendwie heißt
genau.
Er.
Genau, ach, Entschuldigung, wie gesagt, ich hab's heute nicht mit Namen, man merkt das.
Macht ja nichts, wir passen ja alle auf.
Ich bin nicht in Form heute. Normalerweise bin ich derjenige, der beim Podcast hören sowas mitkriegt und ganz erbost beim Fahrradfahren oder beim Spazierengehen vor mich hin murmelt, das stimmt ja gar nicht, das war der und der. aber wenn Markus mich heute hier nicht permanent korrigieren würde, würde ich so viel Blödsinn labern.
Ja, ihr müsst halt verstehen, also inhaltlichen
Blödsinn.
Wir waren gestern bei Gravedigger und Victory und Warwolf und waren erst um 1 Uhr im Bett. Das ist für so alte Männer wie uns halt einfach schwierig, dann um 15 Uhr am nächsten Tag wieder wach zu sein.
Um 15 Uhr, er hat mich genötigt, um 12 Uhr hier in seiner Hall of the Markus King. zu erscheinen, weil der feine Herr ja nachher noch was vorhat.
Ich kann mich erinnern, das hat dir ganz gut in den Kram gepasst.
Ja, aber meine Frau würde mich heute auch gerne noch mal sehen, nachdem ich gestern ja schon den Abend nicht da war.
Ach, wie kommt's? Die dichten uns hinterher noch was an, ne? Ihr verbringt nur noch Zeit zusammen. Was macht ihr eigentlich?
Und wenn man uns vor allen Dingen von hinten sieht, hat der eine auch noch lange Haare. Da könnte man auf Gott weiß, was für Ideen kommen.
Oh, Feier. Die Gerüchteküche kocht hoch.
Ach, man bedenkt, dass wir uns vor einem Jahr noch nicht mal kannten.
Das ist richtig, ja. Das ist sehr richtig.
Erstaunlich. Ja, dann lege ich mich jetzt auch fest, der Final Battle von Warwolf ist mein Album des Monats. Bis, also auf der Fahrt hierhin habe ich noch gedacht, nimmst du Halo-Effekt, weil es auch, glaube ich, mal interessant ist, dass ich mal ein etwas krachiges Album als mein Album des Monats nehme, aber im Endeffekt werde ich Warwolf häufiger auflegen als Halo-Effekt und von daher Warwolf.
Genauso ging es mir auch. Mein, auch wenn es jetzt den einen oder anderen stark irritieren wird, mein anderer heißer Kandidat wäre wirklich Tremonti gewesen. Aber ich habe auch gedacht, diese Warwolf-CD wirst du unter Garantie bis zum Ende des Jahres noch wesentlich öfter anmachen als die Tremonti-CD. Ganz einfach vor dem Hintergrund, da sind mehr Songs drauf, die ich in ganz bestimmten Situationen mal hören möchte.
Genau.
Oder auch komplett am Stück hören möchte, weil das macht bei dem Album ja auch unwahrscheinlich viel Spaß.
Ja, zumal, weil es ja auch eben ein Konzeptalbum ist und man da ja vielleicht auch so einen kleinen Film irgendwo im Hinterstübchen ablaufen lässt. Und ein Album, das vielleicht eine Chance auf das Album des Monats gehabt hätte bei mir, hast du ja rausgestrichen.
Ich hab's rausgestrichen.
Ja, du hast es rausgestrichen.
Ach so, Ferryman.
Genau, das vierte Ferryman-Album ist auch noch erschienen. Ich glaube, am gleichen Tag wie die Labyrinth.
Ja.
Genau, sie sind mich zusammen geliefert worden und verspätet geliefert worden, weshalb ich sie mir vorab als Auto-Rip, wo man jetzt weiß, wo ich sie bestellt habe, runtergeladen habe. Das ist auch so eine Kombo, wo ich mir mal denke, drei Leute, die sich eigentlich nie sehen wirklich, machen Musik, die klingt, als wenn sie wirklich im gleichen Raum stehen würden. Also das ist für mich wirklich was ganz Erstaunliches. Damit habe ich sie hier mal erwähnt. Wir wollen da nicht zu lange drüber reden, weil sonst artet das hier wieder aus. Wir können es schaffen, unter einer Stunde 30 zu bleiben.
Zumindest können wir es schaffen, aber wir haben ja noch...
Wir es schaffen.
Genau, die Hörermeinungen.
Genau. Nicht, dass die Folge so lang wird, sondern einfach nur das, was wir hierfür einsprechen.
Genau. Und darum hören wir mal, weil es ist natürlich klar, wir haben jetzt hier ein paar Alben besprochen, aber da draußen gibt es noch viele andere Leute, die auch andere Sachen hören und andere Sachen großartig fanden. Und das ist ja auch vollkommen richtig und genau so soll es ja auch sein. Und genau darum gibt es ja auch die Hörermeinungen, damit noch mehr Leute mal was zum Besten geben können, was für den einen oder anderen vielleicht noch eine Empfehlung wert ist.
Und wenn ihr Lust habt, dass der Podcast irgendwann die 3 Stunden überschreitet, dann schickt mehr Sachen an Markus.
Genau, längere, ne?
Längere.
Sprachnachrichten von 20 Minuten. Gott. Also Spitzenreiter, muss man an dieser Stelle ja mal ganz klar sagen, war Anne mit ihrer 6-minütigen Nachricht zu Somewhere Far Beyond Revisited.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht sogar länger war mit meinem Beitrag von Turbo Kill.
Ja, aber das haben wir ja im Dialog aufgenommen.
Also, ja gut, okay.
Und das von Anne war wirklich eine 6-minütige...
Ah, okay, gut. Gut.
Sprachnachricht und da habe ich auch nur gedacht, wow, da brauche ich ja eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Aber Anne haben wir ja schon gehört, aber noch diverse andere Leute möchten ihre Meinung hier kundtun. Und ich hoffe wie üblich, dass ich jetzt niemanden dabei unter den Tisch fallen lasse. Hier kommen für euch Sabine, Bea, Paddy, Paddel, Tobi, natürlich Sunny und Doro.
Die Doro?
Nein.
Ich doch auch der Mike bin.
War ja klar, dass du dir den nicht nehmen lässt. Also, viel Vergnügen hier an dieser Stelle mit den Hörermeinungen, die per Sprachnachricht reingekommen sind. Und vielen Dank an alle, die diese Möglichkeit genutzt haben. Bühne frei für die Hörermeinungen.
Mein Album des Monats Januar ist Arnville von The Ferryman. Und ich empfehle davon auch den Titelsong.
Hallo Markus, für mein Album des Monats Januar habe ich mich kurzfristig umentschieden. Ich habe über Social Media die Band Imagine Killing Dragons kennengelernt. Ich war sofort begeistert und beeindruckt und habe das Album Dragonborn innerhalb weniger Tage sehr oft gehört. Das Album ist am 6. Januar erschienen. Ich finde es sehr abwechslungsreich, voller Power, aber auch Gefühl. Was mich echt erstaunt hat, da ich es bei einer brasilianischen Band absolut nicht vermutet habe, ist ein deutscher Titel auf dem Album mit dem Namen Blutige Dämmerung sowie ein Song über die Schlacht im Teutoburger Wald. Ansonsten sind natürlich auch, wie der Bandname schon vermuten lässt, Drachen, Magie und Zaubern in den Titeln vorhanden. Jeder einzelne Titel des Albums ist komplett anders und wie ich finde hörenswert. Ich mag alle Songs sehr. Meine Empfehlung aus dem Album ist der Titel The Dragon Remains in Scene. Vielen Dank. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch mal reinhören würde. Liebe Grüße, Bea.
Hi Markus, hier ist Paddy vom Bleeding. Album des Monats Februar. Ursprünglich wollte ich Labyrinth nehmen. Das hat mir nämlich richtig gut gefallen. Aber am 31. Januar kam dann das Album Give Us the Moon von dem Night Flight Orchestra raus. Und das hat mich ja total umgehauen. Es ist eigentlich so gar nicht so meins. Ich habe die Band mal auf dem Rockart Festival vor, weiß ich nicht, 3 Jahren gesehen. Fand ich ganz nett, aber irgendwie nicht so richtig packend. Und ja, das neue Album habe ich mehrfach gehört, weil ich auch ein Review geschrieben habe fürs Bleeding. Und das, da reiht sich ja quasi ein Ohrwurm an den nächsten. Das ist einfach super. Also das ist Classic Rock, AOR oder AOR, mit Disco-Elementen aus den 70ern, 80ern. Also hört sich an wie ABBA meets Metal, meets Soilwork. Und ja, weil Soilwork ist ja, wie vielleicht einige wissen, die Hauptband von dem Sänger von Night Flight Orchestra, von Björn Stritt, den ich sowieso sehr cool finde. Also ich mag seine Stimme total. Und ja, hat mich voll überzeugt, dass das Album. Deswegen ist das meine Wahl zum Album des Monats Februar. Der Anspieltipp ist der Song Way to Spend the Night. Ein absoluter Ohrwurm. Ja, hört es euch gerne mal an. Dann, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und bis spätestens zum nächsten Monat. Viele Grüße, ciao.
Moin Markus, hier ist wieder Paddel von Bleeding for Metal. Und bezugnehmend auf deinen Kumpel Mike aus der Jahresrückblicksfolge und bezugnehmend auf seine Aussage, dass er die Seite, weiß ich, was hat er gesagt, die Seite, die helle Seite von Metal, die Seite des Lichts repräsentiert, komme ich mit dem, der in deiner Album des Monats Rubrik meistens die eine Powerwolf-Ausnahme im Juli 2024 ausgenommen, meistens die dunkle Seite des Metals repräsentiert. Das schwarze Schaf aus deiner Jahresrückblicksrunde, wenn man so will. Also mein Album des Monats Januar ist Patriarch mit Prophet Elia oder Prophet Elijah. Nein, es heißt, glaube ich, Prophet Elia, veröffentlicht direkt am ersten Release-Freitag am 3.1.2025. Ein melodisches Black-Metal-Album mit so slawischen, osteuropäischen Folk-Einflüssen, mit einer kaum zu beschreibenden tollen, dichten Atmosphäre und auch so Spoken-Word-Passagen, die das so alles so ein bisschen dem so ein Hörerlebnis, Hörspielcharakter oder fast schon einen cineastischen Charakter verleiht. Deshalb würde ich mich mit einer Song-Empfehlung schwer tun, weil ich empfehlen würde, das Album als Gesamtkunstwerk zu würdigen, und die Songs haben auch keine richtigen Namen, sondern sind nur so nummeriert. Aber wenn ich einen auskoppeln müsste, um ihn deiner Hörerschaft zu empfehlen, würde ich die Nummer 4 nehmen. Ja, das war's dann auch schon wieder mit meinem Album des Monats. Und ich würde sagen, wir hören uns nächsten Monat wieder. Ciao.
Ja, hallo Markus, hier ist der Tobi von Skull and Crossbones. Ja, und auch ich habe ein Album des Monats im Januar. Und zwar kommt's von der Band The Night Flight Orchestra und das Album heißt Give Us the Moon. Weiß nicht, ob jeder was mit Night Flight Orchestra anfangen kann. Es ist eine schwedische Band, gar nicht so der klassische Heavy Metal, sondern tatsächlich eher Classic Rock oder AOR mit Disco-Einflüssen, also relativ viele Synthes und Keyboards mit dabei und einfach dermaßen fröhliche, lustige Musik, die einfach riesengroßen Spaß macht zum Hören. Es ist tatsächlich so, egal welchen Song von Night Flight Orchestra man anmacht, man fängt unfreiwillig an, mit dem Arsch zu wackeln, auch wenn man auf dem Schreibtischstuhl sitzt. Das ist einfach, ja, ihr müsst es euch einfach mal anhören, wenn es euch bisher unbekannt ist und ja, ihr wisst, wovon ich spreche. Ich habe auch einen Song auf dem Album, der mir extrem viel Spaß macht. Eigentlich sind es alle, aber Like the Beating of a Heart ist der Song, der eigentlich genau das verkörpert, was Night Flight Orchestra ausmacht. Und genau deswegen würde ich den als Songempfehlung von dem Album mit dabei haben. Genau, dann macht's gut und bis bald mal wieder.
Hallo Markus, hier ist Sunny. Es ist wieder soweit. Es ist Februar und das heißt, ich muss mich jetzt entscheiden, welches das Album des Monats Januar für mich geworden ist. Am Anfang habe ich ja gedacht, es wird sowieso The Halo-Effekt, aber dann kommen doch noch so viele unerwartet gute Alben im Januar raus. Ja, zum Beispiel Dragon Knight, endlich mal wieder ein richtig gutes Klischee-Power-Metal-Album, habe ich mir auch voll gefreut. Aber der Januar war im Endeffekt so lang gefühlt für mich und grau und irgendwie habe ich dann was Frisches gebraucht und habe ich mich für ein anderes Album entschieden, das mein erster Platz geworden ist. Und zwar ist das Album Scream von Nomi. Das ist ein schwedischer Musiker und Songwriter und ich finde es einfach frisch und abwechslungsreich und hat bei mir irgendwie alle möglichen Emotionen in einem Album verpackt. Ist jetzt nicht unbedingt ein festes Genre, würde ich sagen, wo man sich drauf festlegen kann und es sind auch viele gute, gelungene Coversongs drauf. Zum Beispiel von Elvis, Can't Help Falling in Love. Da bin ich immer sehr skeptisch bei Elvis-Covern, weil die oft wirklich schlecht sind und ich verbinde halt damit viele Erinnerungen an meinen Opa. Aber dieses ist wirklich gut gelungen und hat mich direkt berührt. Auf Nomi bin ich übrigens aufmerksam geworden durch wahrscheinlich einen Algorithmus oder irgendwie soziale Medien oder so. Keine Ahnung, der hat jedenfalls kein Plattenlabel und macht alles selbst übers Internet. Und das Album selber hat 22 Songs, geht eine Stunde 19, also doch recht lang. Meine Song-Empfehlung, was für mich jetzt das Lied war, was am meisten catchy war, ist Song Nummer 6, The House That Jack Built. Obwohl ich eigentlich alle Songs irgendwie gut finde und gehen alle gut vorwärts und machen Spaß und ist einfach mal was anderes. Ja, das war jetzt das, was von mir so kam jetzt im Januar. Wir hören uns dann vielleicht im Februar wieder oder so. Bin gespannt, was die anderen gefunden haben. Ich freue mich. Schöne Grüße. Bis bald, Sunny.
Servus, die Doro hier vom Metal Gangbang auf Radio Diabolus. Mein New Release des Monats Januar kommt von der spanischen Speed-Heavy-Metal-Band Crimson Storm. Ihr Debütalbum Living on the Bad Side kam am 14. Januar raus und die Band hat es in meinem Release-Battle auf Platz 1 geschafft. Ich empfehle euch den Song 7 Days of Mayhem, schließt die Augen und genießt die Hammerstimme von Pau Correas.
Hallo Markus und hallo liebe Podcast-Hörer. Hier ist Sonja bzw. Servesser81 auf Instagram und als erstes möchte ich Markus danken, dass ich auch dieses Jahr wieder dabei sein darf oder diesen Monat erstmal bei der Wahl zum Album des Monats. Dem komme ich natürlich sehr, sehr gerne nach. Und werfe meinen Favoriten mit in den Ring, wie jedes Mal. Der Januar fing für mich schon relativ vielversprechend an, muss ich sagen. Neues Jahr, neue Musik. Ich bin gespannt auf das, was dieses Jahr noch kommt. Aber den Start macht für mich als Album des Monats kein Metal in dem Sinne, sondern Rock. Und zwar die Helicopters mit dem neuen Album Overdriver. Sind ja sehr bekannt, gibt es ja auch schon lange in dem Game. Ja, wie beschreibt man sie am besten? Also ich würde sagen so, ja, Hard Rock, schnell sind sie, durchaus auch melodisch, ein bisschen sleazy vielleicht. Und ja, haben auch durchaus Rock'n'Roll-Einflüsse, was mir persönlich wirklich richtig gut gefällt, da ich mich ja nicht nur in der Metal-Welt bewege, sondern auch dem Rock nicht abgeneigt bin. Und da waren die Schweden für mich einfach diesen Monat die Band, die es am öftesten in meine Playlist bei Spotify geschafft haben. Und darum mein Vorschlag für diesen Monat, für den Titel Album des Monats. Noch ein paar Randdaten vielleicht dazu. Auf dem Album sind 11 Songs enthalten. Hat eine Spielzeit von knapp über 40 Minuten, ein paar Sekunden sind es drüber, glaube ich. Und ist bei Nuclear Blast erschienen. So viel dazu. Und ja, natürlich soll es auch noch mal einen persönlichen Anspieltipp von mir geben. Und das ist für mich eigentlich ja der Opener, Token Apologize. So, weil es ist einfach ein gute Laune-Track. Macht Spaß. hat coole Riffs, geht ins Ohr und ist eigentlich so für mich die Flagge, die man hochhalten kann, wenn man dieses Album repräsentieren möchte. Darum mein Anspieltipp für dieses Album, was ich aber uneingeschränkt empfehlen kann. Da ist kein Lied dabei, wo ich denke, okay, ja, Wir haben natürlich unterschiedliche, ja, Launen, sage ich jetzt mal, oder bedienen unterschiedliche Launen, aber es ist einfach rundherum eine bunte, geile Mischung, die mir gefällt, die wirklich Spaß macht und die irgendwo auch Bock drauf macht, dass der scheiß graue Winter langsamer zu Ende gehen darf, finde ich. Und ich denke mal, mit der Meinung bin ich durchaus nicht alleine. Ja, das soll es von mir auch schon gewesen sein. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Monat wieder. Und ja, bis dahin bleibt alle gesund. Du natürlich sowieso, Markus. Und wir hören uns und wir gucken mal, was das Jahr noch an Musik für uns alle bringt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, danke schön nochmal. Das war ein buntes Potpourri, würde ich mal sagen. Das freut mich immer wieder. Und wenn ich das richtig sehe, hat Mike etwas vorbereitet, um die Leute in die Nacht oder den Tag hinaus zu geleiten. Zuvor etwas, was ich lange Zeit nicht mehr gemacht habe. Ein Ausblick auf die nächste Folge. Wenn mich meine Planung an dieser Stelle nicht täuscht, ist in der nächsten Woche der Mann zu Gast, der keinen Künstlernamen braucht, weil er den geilsten Namen überhaupt für einen Metal-Gitarristen hat, Martin Faust, und er stellt uns seine 10 Songs vor. Hm. Der heißt wirklich so.
Ja, warum nicht? Wenn ein Sänger Huhn heißen kann, kann ein Gitarrist auch Faust heißen.
Wie geil wäre das, wenn die in einer Band wären?
Heißen die dann Hühnerfaust?
Wen könnten wir denn noch da reinpacken?
Axel Rudi Pell?
Pell das Huhn, ne? Ach nee, das Huhn legt, nein. Das Huhn legt Eier und die muss man pellen. Nein, das schneide ich raus.
Nein, lass es drin, um Gottes Willen. Nein. Ja, ich habe tatsächlich ausnahmsweise mal ein Zitat vorbereitet, was ich sonst immer vergesse. Und Markus überrascht mich dann damit. Du musst jetzt was sagen. Und ich so, kann ich gar nicht. Ja, wie gesagt, ich hatte eine etwas heftige Zeit in den letzten Wochen. Aber Musik hilft einem da tatsächlich raus. Und nicht nur Musik, sondern auch Zuspruch von guten Freunden und netten Menschen. Ihr wisst, wer gemeint ist, und besonders du, Stefan, bist gemeint mit dem, was du mir am Küchentisch gesagt hast. Danke dafür. Der Song, der mir da in den Sinn gekommen ist, ist von Dream Theater, vom selbstbetitelten Album, der Song Along for the Ride mit den schönen Zeilen I can't stop the world from turning around or the pull of the moon from the tide, but I don't believe that we're in this alone. I believe we're along for the ride. Danke.
Vielen Dank. Ciao, Mike.
Ciao.
Hallo, hallo.
Test, test.
Wie üblich müsstest du etwas lauter sprechen, aber es sieht sehr gut aus.
Ach ja, ich gebe mir Mühe, ein bisschen lauter zu schreien.
Das ist zum Beispiel zu laut.
Das kann ich gar nicht. Also außer ich laufe über Legosteine.
Wir können ja hier so Sprechübungen machen, habe ich mal in einem Kurs gelernt. Man muss sich die Finger in den Mund stecken und dann irgendwas sagen. Herzlich willkommen beim Metal Markus Metal Podcast. Weil angeblich, wenn man das macht, lockert sich der Kiefer dadurch.
Ich glaube, mir würde das Würgereiz auslösen. Aber
du sollst dir nicht in den Hals stecken. Du sollst dir quasi auf 2 Finger. Das kann man auch mit dem Korken machen.
Gut. Damit hätten wir das erste schöne Outtake.
Ja, Würgereiz. Würgereiz beim Aufnehmen. Ja, dann legen wir einfach mal los.